Entschuldigung. Also, kann ich Ihnen eine Frage stellen? Stimmt das mit dem Knoblauch?
Ja, das ist nichts für mich. Da schwillt mein Hals von an.
Und der Holzpflock ins Herz?
Ja gut. Wen würde das nicht umbringen?
Es ist köstlich.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie, Folge Nummer 23. Und auf meinen Ohren, wie jeden gottverdammten zweiten Sonntag, Benedikt
Stanicek. Oh Mann, das hört sich arg gelangweilt an.
Nein. Benedikt Stanicek aus Aachen. Und ich würde mal tippen, bei dir schmiedet es genauso wie bei mir, oder?
Nö, bei mir ist eigentlich trocken und ganz in Ordnung.
Ernsthaft, bei mir ist schon den ganzen Tag am Siffen.
13. Folge wäre irgendwie passender.
Wieso 13.
Also als, Folge? Ja, als Halloween-Folge, ich meine nicht. Ja, und dann mit mir in der Grusel-Sondersendung, Bastian Deutsch, live aus Essen.
Also live aus Essen.
Nicht dann halt in der Aufzeichnung.
Nicht live beim Essen, sondern live aus
Essen. Live in Essen, was? Ja. Ah, das fängt schon total konfus an.
Ja. Was gibt's Neues? Tell me.
Wir haben uns getroffen.
Korrekt.
Letzte Woche.
Letztes Wochenende. War das Sonntag, ne? Ja, wir haben ja Formel 1 zusammen geguckt.
Genau, da war ich mal in Essen, weil ich eh in Langenfeld war und dann habe ich den langen Rundtrip genommen. War lustig. Und dann hast du mir gezeigt, wie man Brot backt und dann habe ich das diese Woche auch mit mäßigem Erfolg ausprobiert.
Naja, was heißt mit mäßigem Erfolg? Es sind ja Brote bei rausgekommen, sie sind halt nur eher ein bisschen in die Breite als in die Höhe gegangen.
Aber ja, und zu viele.
Ja, okay, das lag einfach aber auch ein bisschen an der Starrsinnigkeit, muss man sagen. Du hättest halt auch einfach ein bisschen weniger Sauerteig machen können, beziehungsweise den Überschuss entsorgen.
Ja gut, das ist ja jetzt hier vollkommen unnötig. Ich habe Brotbacken verkackt, ja. Ja, aber daraus, aus dem ich war dich besuchen, hat sich ja dann anscheinend bei dir ja auch noch einiges ergeben.
Naja, ich meine, du warst ja wahrscheinlich dann doch nicht schuld. Nee, bei mir, ich war einfach ein bisschen erkältet, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man es eventuell immer noch hört, dass meine Stimme vielleicht ein bisschen belegt ist. Kann auch sein, dass ich mich ein paar Mal häufiger räuspern muss als sonst. Ich versuche es rauszuschneiden, wenn ich das ein oder andere vergesse, bitte ich es mir nachzusehen. Aber da natürlich mit Erkältung zur aktuellen Zeit nichts mehr normal ist, wurde bei mir auch ein Corona-Test gemacht, der Gott sei Dank, allerdings auch wie erwartet eigentlich, negativ ausgefallen ist. Und heiliger Mist, ist das unangenehm. Also ich meine, ich habe ja schon im Krankenhaus mehrere Tests gemacht, bei anderen allerdings, und ich habe mir das schon immer sehr unangenehm vorgestellt. Aber, boah, ey, da hast du echt das Gefühl, die machen dir durch die Nasenabstrich vom Kleinhirn. Also das ist wirklich fies, muss ich sagen.
Wie sind das denn so richtige Q-Tips? Oder weil, also eigentlich, weil ich kenne das nur hier von der, wenn du im Knochenmarkt katalogisiert wirst, dann kratzen die ja auch quasi so aus den Schleimhäuten im Mund so ein bisschen quasi
ja,
raus.
Aber da brauchst du
und
ja
das sieht aus wie... Ja, genau. Und das sieht halt aus wie so ein Q-Tip, aber das ist so richtig, als ob da jemand halt 120er Schleifpapier drum gewickelt hätte.
Nee, also ganz so schlimm ist es nicht. Also es ist letztendlich wie ein normaler, steriler Q-Tip. Es gibt auch noch andere, also da ich natürlich dann schon nicht mehr arbeiten durfte, beziehungsweise sollte aus infektiologischen Gründen, habe ich den Abstrich beim Hausarzt machen lassen. Und der hatte einfach nur so einen normalen Q-Tip, sage ich mal, wie im Krankenhaus. Wir haben da so spezielle, die eher so ein bisschen, also ich habe mir selber so ein Ding noch nicht in die Nase gesteckt, habe es auch nicht vor, aber die sehen ein bisschen weicher noch aus tatsächlich, weil es eher so ein bisschen wie ein fester Schwamm ausschaut und nicht wie so ein harter Q-Tip. Naja, auf jeden Fall war es unangenehm. Und ich habe dann gleichzeitig ein, zwei Tage nachdem das bei mir dann gemacht wurde, auch einen Bericht gesehen gehabt. Das ist wohl jetzt auch zeitweilig, weil ich konnte es ehrlich gesagt nicht mehr finden, bei DM auf der Internetseite Corona-Selbsttests zu kaufen gab. Hast du davon was mitbekommen?
Bei DM?
Ja, da gab es irgendwie also auch nur über den Online-Shop, also jetzt nicht in DM, also in den Filialen, sondern nur online. Aber als ich dann gesucht habe, habe ich nichts mehr diesbezüglich finden können, bis auf eben, sage ich mal, hier irgendwelche Artikel.
Also ich weiß, bei einem mir noch verbundenen Stuttgarter Automobilhersteller wird auch quasi, da haben sie auf den Parkplätzen quasi vom Eingang so Container hingestellt. Da kannst du auch dann immer morgens, wenn du da ankommst, so einen Corona-Schnelltest machen. Dauert dann 15 Minuten. Mhm. Und dann hat nämlich ein Kumpel gemacht, der da momentan arbeitet und der morgens im Bus gefahren ist, steigt quasi in den Bus ein, hatte alles grün auf seiner Corona-Warn-App und steigt aus dem Bus aus quasi und das Ding vibriert und dann so orange und drei Risikobegegnungen und dann ist er erstmal quasi in dieses Ding reingestiefelt und hat so einen Schnelltest halt gemacht. Ja. Aber so gesehen hab die noch nie gesehen, aber da haben anscheinend tatsächlich dafür die Belegschaft sich ein paar tausend halt bestellt und halten die da halt vor, um da so ein bisschen aufzupassen.
Ja. Nee, weil das war nämlich dann auch in diesem Artikel, durch den ich überhaupt darauf gekommen bin, dass es das wohl bei DM gibt oder gab oder wie auch immer, dass eben das mit Vorsicht zu genießen ist, weil diese Schnelltests ja letztendlich die Antikörper nachweisen.
Dann hast du uns eigentlich schon der Zug abgefahren.
Ja, genau. Und die Antikörper werden halt erst Richtung Ende der Infektion überhaupt erst positiv, sodass eben Experten, die in meinen Augen berechtigte Befürchtung hatten, dass damit vielleicht Leute, die sich, also halt Laien, die sich das dann holen und wenn sie dann Husten, Schnupfen kriegen, den Test machen, der dann negativ ist, weil er einfach noch nicht positiv sein kann, auch wenn der Patient dann Corona hat. Und dann trotzdem frisch, fromm, fröhlich, frei einfach arbeiten gehen und sonstige Sachen machen und dadurch das Risiko für andere erhöht wird unnötigerweise.
Also quasi falsche Sicherheit vorgegaukelt wird.
Genau.
Ah, okay. Ja, wusste ich zum Beispiel auch nicht.
Na, deswegen sind diese zumindest die Antikörpertests, es gibt ja auch noch Schnelltests, die ein Virusantigen, also letztendlich ein Viruspartikel selber nachweisen. Die kannst du dafür nutzen, aber die gibt's nicht, sage ich mal, für Laien frei verkäuflich. Was ich auch gut finde, weil sonst gäbe es für die Einrichtungen, wo man es wirklich braucht, wahrscheinlich nicht mehr genug, weil die halt nicht so schnell alle nachproduziert werden können. Aber ja, die Dinger von DM sind auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen.
Wenn die jemand irgendwo
wenn die irgendjemand finden sollte oder welche davon schon zu Hause rumfliegen haben sollte. Ja, dann habe ich noch, ich glaube, das war sogar irgendwie ein Galileo oder so, einen Bericht gesehen gehabt, wo es darum ging, weil jetzt ja wieder mit hier Lockdown und so weiter, was eigentlich systemrelevante Berufe sind.
Ach du Jemen.
Da haben sie eben gesagt, dass das gar nicht so einfach pauschal zu definieren ist.
Ach, was eine Überraschung.
Ja, genau, weil sie zum Beispiel, also in meinen Augen das beste Beispiel war zum Beispiel irgendwie Reinigungskräfte, weil zum Beispiel eine Reinigungskraft, die ein Bürogebäude reinigt, was dann durch jetzt Lockdown und Homeoffice im Prinzip leer steht, ist mit Sicherheit nicht systemrelevant. Wohingegen
im Krankenhaus sieht das aber anders.
Genau, eine Reinigungskraft im Krankenhaus ist natürlich systemrelevant. Und da hatten sie auch eine interessante Anekdote, wo ich mir wieder die Hand gar nicht so feste vor den Kopf schlagen konnte, wie ich es gewollt hätte.
Selber K.O. geschlagen.
Ja, so ungefähr. Nämlich wurde unter anderem vom Gouverneur in Florida
Wrestling Moment, du merkst selber, was du gerade sagst.
Ja, oder? Wrestling als systemrelevanter Beruf sozusagen oder systemrelevante Branche eingestuft, weil nämlich der, keine Ahnung, Chefbetreiber oder wie auch immer man das nennen mag, von dieser Wrestling-Liga ein guter Freund von unserem guten alten Präsidenten Trump ist.
Noch Präsidenten.
Ja, du weißt.
Moment, wir haben ja jetzt eigentlich Dienstag, ne?
Genau, wenn wir jetzt rauskommen, dann laufen jetzt schon die Wahlen. So gerade. Haben wahrscheinlich so die ersten Wahllokale geöffnet, weil wir kommen ja immer
am Mittag raus. Wir könnten so zwei Versionen einsprechen.
Ja, genau. Einmal Prä- und einmal Postapokalypse.
Ja, wir müssten eigentlich mehrere Versionen, weil es könnte sein, dass Biden gewinnt, es könnte sein, dass Trump gewinnt und es könnte sein, dass Biden gewinnt, Trump aber nicht abdanken möchte und die USA in einen katastrophalen Bürgerkrieg schlittern. Ja. Nee, hoffen wir das nicht.
Wobei ich mich nochmal da informiert hatte bezüglich, weil Trump ja die ganze Zeit da am Rumwettern ist von wegen diesen Briefwahlen. Und da gibt es irgendwie eine Regelung, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendwie, es waren zwei Bundesstaaten oder so.
Ja, die haben ja in jedem Bundesstaat eine andere Regelung,
ja, genau.
Weil das ist ja noch lockerer
anderem,
als bei uns
anderem, mit unserer Bundeslänge. Also, da muss ich, so bescheuert und unhaltbar ich den Typen finde, Trump ein bisschen, sage ich mal, recht geben, weil irgendwie in New Hampshire, glaube ich, war das und noch irgendein Bundesstaat, da kannst du bis zu 3 Tage nach dem offiziellen Wahltag noch deinen Briefwahl abgeben. Da frage ich mich halt so, hä? Das ist dann ja natürlich schon ein bisschen, also theoretisch kannst du damit natürlich schon, ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das, also wie stark diese beiden Staaten natürlich von den Wahlmännerzahlen her überhaupt ins Gewicht fallen, aber je nachdem, wie knapp dann eben am Wahltag sozusagen das Ergebnis ist, kannst du natürlich, wenn du dann die 1-2 Tage, die du dann im Prinzip noch extra hast und da nochmal die Werbetrommel ordentlich rührst oder so, kannst du das natürlich...
In New Hampshire wird nichts anbrennen.
Schon ein bisschen verfälschen noch. Deswegen, also das kann ich
der
schon
Biden
nachvollziehen.
Der Biden kommt aus New Hampshire. Da wird nichts anbrennen. Ja, aber generell, also das gut, ich möchte mich jetzt nicht über das US-amerikanische Wahlsystem auslassen, aber die Briefwahl da ist auch mit unserer, die wie wir das hier kennen, nicht zu vergleichen. Also ja. Das ist ja immer auch das Tückische gerade an so Populisten wie dem Trump, dass in deren haarsträubende Aussagen ja auch immer ein gewisser Prozentsatz an tatsächlich nicht von der Hand zu weisenden Fakten drin ist. Und das macht es ja auch so appealing, weil ich habe dann quasi einen Fakt, der stimmt und dann kommt ganz viel Blödsinn mit hinten dran und das validiert bis zu einem gewissen Grad den Blödsinn für manche Menschen.
Ja.
Weil wenn das eine stimmt, muss das andere ja auch stimmen.
Ja, klar, das stimmt.
Also ich spreche die ganze Zeit mit Anführungsstrichen. Aber ja, das ist ja kein Politik-Podcast
hier. Nee, ich bin auf jeden Fall
gespannt. Was ich noch sagen wollte zu dem, was war das hier?
Systemrelevante Berufe?
Ja, genau. Das ist auch wieder, wenn ich mir überlege, also sagt Kirchen und so Messen und sowas sind vom Lockdown ausgeschlossen. Und das sind für mich so die klassischen Dinge, wo du einfach sehr viel Infektionsgeschehen einfach mit sehr wenig Schmerz. Also, weil da geht keiner pleite, wenn man eine Kirche zumacht.
Nö, das stimmt, aber da
traut sich halt niemand dran. Ich erinnere mich noch daran, was mir im Religionsunterricht gesagt worden ist. Da, wo die Gemeinde ist, da ist auch Gott. Ja. Ich schlage die mit ihren eigenen Waffen. Nein, aber ja, das wird... Das ist genauso, warum machen wir keine Kindergärten und Schulen zu? Das ist Brot und Spiele. Weil sind Mami und Papi wieder unglücklich und gehen zu Querdenker-Demos nach Berlin. Und wir werden es sehen, wie es funktioniert
genau. Und nicht.
Keiner weiß es auch. Ich kann da auch niemandem ernsthaft einen Strick draus drehen, weil wir wissen, dass es mit einem harten Lockdown funktioniert, aber das ist halt auch nicht das, der Weisheit letzten Schlusses.
Ja.
Also müssen wir jetzt gucken, wie es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Wenn es funktioniert, top.
Ja.
Werden wir dann sehen in 4 Wochen.
Ja, das... Also, aber
oh nein, dann fällt Weihnachten aus und die puckelige Verwandtschaft kommt nicht vorbei.
Ja, das ist ja das Ziel letztendlich von dem Lockdown, dass wir Weihnachten feiern können.
Mhm.
Nee, aber ich muss auch sagen, so bei manchen Leuten... Da packe ich mir auch an den Kopf, ne? So alle Leute, die jetzt nochmal alle schnell dieses Wochenende in Restaurants...
nicht ins Gesicht.
Ja. Nochmal irgendwie ins Restaurant rennen und schnell noch irgendwie in eine überfüllte Bar rennen, weil sie sagen so, ja, jetzt haben wir es ja für 4 Wochen nicht mehr. So, Leute, sag mal. Wegen euch Deppen machen wir den Scheiß überhaupt. Naja, egal. Genug aufgeregt. Was hast du für uns heute Schönes mitgebracht?
Ich bin jetzt noch gar nicht dafür bereit. Doch, also...
ja, dann erzähl mal was anderes.
Als Paper habe ich mich für heute rausgesucht, was unter dem Namen Schaffe, Schaffe, Häusle drucke.
Okay.
Und einem Diskussionsthema habe ich was gesagt, da habe ich keinen fancy Namen rausgesucht. Einfach Thema Zeitumstellung. Die hatten wir jetzt ja auch erst wieder.
Ja, stimmt.
Und das ist mir dann auch wieder sauer aufgestoßen. Und dann habe ich mir ein bisschen was rausgesucht, was da genau wieder zu diesem Fakten, also so einen kleinen Faktencheck nach dem Motto, weil da wird ja auch viel drüber mal erzählt. Mhm. Und dann dachte ich, es ist eigentlich ganz gut, da mal zu drüber diskutieren, alle für und wieder, brauchen wir das nicht. Ja. Es könnte mal eine Diskussion geben.
Das könnte man
wahrscheinlich nicht,
geben.
Aber...
Lassen wir uns überraschen.
Doch, es gibt eine harte Diskussion. Es ist auf jeden Fall es wert, dran zu bleiben und bis zum Ende zu hören.
Genau. Ja, da bin ich mal gespannt, ob bzw. worüber wir da diskutieren werden bei der Zeitumstellung. Ja. Und ich habe dieses Mal, mein Sendungsplan ist relativ voll, dabei habe ich eigentlich relativ wenig zu sagen, muss ich gestehen.
Das hast du das letzte Mal auch gesagt, das wird schon wie so eine Leier immer. Eigentlich habe ich nichts vorbereitet.
Nee, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, aber es sind viele Punkte, die aber alle eigentlich relativ flugs, glaube ich, abgearbeitet sind. Naja, egal, auf jeden Fall. Mein Paper habe ich mal genannt Organoide 2.0, weil wir ja schon...
Stimmt, da hatten wir schon mal
was. Genau, in der Folge 15 Cyborgs mit Haut, da hatten wir schon mal was zu Organoiden. Mhm. Ist aber diesmal Organoide in eine andere Richtung, also ist nicht dieselbe Leier oder ein Update. Dann habe ich als Auflockerung für zwischendurch einmal Mondstauballergie und Anglerfischsymbiose. Das waren so Sachen, worüber ich auch bei der Recherche nach möglichen Themen gestolpert bin, die ich lustig fand, aber die halt als einzelnes Thema nicht zu gebrauchen sind, weil das einfach so mit zwei, drei Sätzen abgehandelt ist.
Mondstauballergie, das hört sich so ein bisschen an, so wie Homöopathieallergie irgendwie.
Wir kommen später dazu.
Ja, okay.
Und als, ja, in Anführungszeichen Diskussionsthema habe ich Plastikbaby.
Und das nennt man Puppe.
Kommt drauf an, was für eine Puppe, ne? Für Erwachsene oder für Kinder. Nein, anderes Thema. Dann habe ich noch, da wir das seit sehr langem, glaube ich, eigentlich gar nicht mehr genutzt hatten, die Kategorie hier Statistiken aus dem Horrorkabinett, habe ich das für mich jetzt einfach mal umbenannt.
Ich habe schon gerade gedacht, was ist das
genau
denn? Causa Obscura.
Genau, in Causa Obscura, weil da gibt es nämlich auf der Internetseite DocCheck heißt die, gibt es da nämlich einen eigenen Kanal, die suche ich mir da raus, die Fälle. Und da sind ein paar so medizinische Fälle, die sind auch, sage ich mal, relativ, also für einen Laien relativ kurz und knapp erzählt, aber das sind so Sachen, wo sich am Anfang viele, sage ich mal, Mediziner den Kopf drüber zerbrochen haben, was das denn jetzt wohl sein mag. Und da habe ich jetzt einmal den psychogenen Husten Fragezeichen rausgesucht.
Also so ein bisschen wie Dr. House zum Lesen.
Ja, genau, kann man so sagen. Aber also das ist wirklich eigentlich gar nicht so uninteressant. Und ich wollte mal gucken, also ich kann jetzt noch nicht garantieren, ob ich das jetzt für jede Folge, sage ich mal, da einen Fall rausfinde, der interessant genug ist.
Aber wiederkehrend.
Genau, aber wiederkehrend.
Ah.
Und dann habe ich natürlich diese Woche, beziehungsweise dieses Mal, den humoristischen Rauskehrer dabei.
Ach, ja.
Yes.
Ich bin gespannt. Du hast ihn auch diesmal mir nicht gespoilert. Also ich kenne ihn tatsächlich auch nicht.
Nee, ich habe vor allem nur, also den hatte ich vor längerem mal gehört.
Oder gehabt. Ist das der Witz, der da in dem Sendungsplan steht?
Also es geht darum, ja.
Ja, da steht Maus- und Katze-Witz.
Ja, genau. Vor allem die Sache ist, den hatte ich vor längerem gehört. Ich hoffe, ich kriege die Pointe dann am Ende zusammen, nicht, dass ich das jetzt sage, Stücke.
Oh Gott, was eine Katastrophe.
Also, die Folge wird hörenswert.
Ja, dann lass uns doch gleich mal anfangen.
Dann lass uns direkt mal anfangen. Oh mein Gott, du preschst direkt so vor. Jetzt muss ich direkt auf so einen spontanen Start war ich gar nicht vorbereitet. Jetzt muss ich erstmal das Paper raussuchen.
Genau deshalb mache ich das ja auch immer direkt am Anfang, dass ich, bevor wir anfangen, schon das erste Paper offen habe.
Ich habe immer alles offen, aber bei mir ist das halt alles so ineinander verschoben, sodass ich dann erstmal Richtige raussuchen muss.
Der Mac-User.
Ja. Yeah. Genau, Organoide 2.0. Also, erstmal nochmal als Rekapitulation sozusagen ein bisschen in der Folge 15.
Aus letzter Stunde.
Genau, aus Folge 15, Cyborgs mit Haut. Da hatte ich ja erzählt gehabt, dass da Forscher es geschafft hatten, Haut letztendlich mit auch entsprechenden Hauttastzellen und Hautanhangsgebilden wie Haarfollikeln und so weiter geschafft haben, das künstlich anzuzüchten und dann auf den Rücken von einer, ich glaube Maus oder Ratte war das, zu verpflanzen, sodass es auch dort angewachsen ist letztendlich. Also sie haben es letztendlich geschafft, weil die Haut ist ja das menschengrößtes Organ, wie man immer so schön sagt. Also haben sie es da geschafft, ein Organ des Menschen in der Petrischale anzuzüchten, und letztendlich ja am Leben zu halten, um daran auch forschen zu können und so weiter. Dieser Hautschnipsel war ja irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie 5x5 mm oder 10x10 mm, also relativ klein eigentlich, aber eben ein echtes Stück menschliche Haut. Jetzt wurde im September in der Zeitschrift Frontiers in Bioengineering and Biotechnology von CITEC et al. Von der Technischen Universität in München. Habe ich erfreulicherweise festgestellt. Tum. Genau. Ja. Veröffentlicht einen Artikel wieder zu Organoiden, diesmal aber zu Darmgewebe vom Menschen. Und okay. Ich muss gestehen, als ich das so die Überschrift gesehen habe, dachte ich auch als erstes so, okay, die haben da jetzt wirklich so einen Mini-Schlauch irgendwie in Form eines Darms irgendwie in so einer Flasche gezüchtet oder so. Aber natürlich.
Ist dann wahrscheinlich deutlich kleiner.
Genau, also es ist wesentlich, wesentlich kleiner. Die haben da letztendlich in so einer Wellplatte, das ist letztendlich, also ich weiß nicht, kennst du diese Wellplatten? Wahrscheinlich nicht, oder?
Was heißt denn Wellplatten?
Ja, so nennen die sich.
Kein Wellblech.
Nee, das sind in der Forschung sind das so Platten, wo du dann eine bestimmte Anzahl von Vertiefungen drin hast, wo du dann halt, normalerweise machst du das für so Analysen, wo du mehrfach unterschiedliche Sachen testen möchtest, um Platz zu sparen einfach. Das sind Platten mit verschiedenen Vertiefungen und in diesen Vertiefungen hatten die ein spezielles Nährstoffgel, wo sie dann letztendlich Darmgewebe, was aus Biopsien genommen wurde, also wenn zum Beispiel Darmspiegelungen gemacht werden, dann werden auch immer Probebiopsien genommen, natürlich auch aus gesundem Gewebe. Und diese Biopsien haben die dann genutzt, um eben als Gewebespender zu fungieren und haben das dann in dieses Gel reingeschmissen und haben es dann geschafft, eben in diesem Gel, da stand gar nicht bei, wie groß jetzt diese Dinger waren, aber es waren eher einzelne Zellverbände und keine richtigen Gewebestücke, sage ich mal in Anführungszeichen. Da ging es nämlich, also man muss dazu sagen, sozusagen in der Basis, sage ich mal, Architektur des Darms gibt es sogenannte Krypten. Das ist nichts anderes als mikroskopische Einstülpungen der Schleimhaut zur Oberflächenvergrößerung.
Das meine ich, genau das wollte ich nämlich, das war das, was ich mich über Darmgewebe wusste, dass das eine spezielle Oberfläche hat.
Genau.
Um halt eine größere Oberfläche zu produzieren, damit halt die Nährstoffe
genau, also unter Mikroskop sieht man da halt multiple Faltungen, die du letztendlich, wenn du makroskopisch auf das Gewebe drauf guckst, gar nicht siehst, sondern das einfach plan aussieht. Aber das geht dann halt wirklich auch relativ tief, sage ich mal, dann rein und wieder hoch und runter. Auf jeden Fall in einem so einem Welttöpfchen, sage ich mal, in einem so einem Gelkissen haben die dann zwischen 50 bis 100 von diesen Krypten anzüchten können. Also im mikroskopischen Stil, aber schon eine relevante Menge an Zellen und Geweben. Das Tolle daran ist natürlich einmal, dass es menschliches Gewebe ist.
Ich wollte gerade sagen, was bringt uns
das? Genau, das ist nämlich wirklich...
Braucht der Mensch dann kein Klopapier mehr?
Er braucht immer noch Klopapier, um deine Frage zu beantworten. Nee, aber das Geniale daran ist einfach,
verdammt.
Du hast letztendlich Darmgewebe für Forschungszwecke, was vom Menschen stammt, wodurch du unter anderem Tierversuche reduzieren bzw. obsolet machen kannst. Weil bisher war es immer so, gerade zum Beispiel für sage ich mal, Wirkstofffindung, da ist der Darm natürlich ganz entscheidend, weil die Mehrzahl an Medikamenten und so weiter nimmst du ja als Tablette und davon wird auch ein Großteil im Darm aufgenommen letztendlich. Und demnach ist der Darm wirklich eine Schlüsselstelle, was die Pharmakologie und Pharmakokinetik angeht, was Aufnahme und Verarbeitung und Bioverfügbarkeit von Wirkstoffen angeht. Und da war es eben so, dass man sich bisher immer Mausmodellen oder sowas bedient hat, weil das sind, auch wenn die Maus einem Menschen nicht wirklich ähnlich sieht, was die Physiologie angeht und so weiter, immer noch dem Menschen mit am nächsten kommend und mit vertretbarem Aufwand, sage ich mal, auch zu halten. Und wenn du jetzt natürlich direkt menschliches Gewebe hast, dann hast du diesen Transferschritt dir im Prinzip gespart. Und das ist ganz entscheidend und sehr wichtig, weil es ist nämlich aktuell so, dass wenn du einen Wirkstoff entwickelst, jetzt unabhängig davon, wofür du diesen Wirkstoff entwickeln möchtest, ist es so, dass du natürlich als erstes, heutzutage ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil du leistungsfähige Rechner hast, die dann natürlich dir simulieren können, wie sich Wirkstoffe oder Proteine oder sowas falten und wie die auf verschiedene Rezeptoren, wie affin die sind und so weiter. Das kann man mittlerweile alles berechnen. Früher musstest du einfach die Stoffe synthetisieren, in einen Pot schmeißen und gucken, funktioniert es oder nicht. Und heutzutage kannst du dir eben schon mal eine gewisse Affinität, sag ich mal, ausrechnen und dann, was weiß ich, von einem Datensatz, wo du 3000 Wirkstoffe, wo du dir gedacht hast, okay, theoretisch können die wirken, hast du dann, weiß ich, 10 oder so rausgesucht und die musst du dann letztendlich ja wirklich testen, ob die wirklich auch in der Praxis das machen, was du dir am Computer errechnet hast. Und da hat man bisher dann eben Mausmodelle genommen und jetzt nimmt man mal an, von diesen 10 Wirkstoffen waren, was weiß ich, 2-3 Stück einfach toxisch, sodass die Mäuse gestorben sind. Demnach wirst du das auch nicht am Menschen ausprobieren. Und dann ist es so, dass du, wenn die im Mausmodell schon mal die gewünschten Wirkungen gezeigt haben, dass du das Ganze auf den Menschen überträgst und anfängst eben mit Phase 1 Studien am Menschen, ob das auch im menschlichen Körper verträglich ist und das macht, was es soll. Und dieser Übertragungsschritt dann aus dem Tierexperiment bzw. aus der Zellkultur von Tierzellen oder so weiter und so weiter, letztendlich in die Phase 1 oder Phase 2 Studie, da scheitert die Großzahl an Wirkstoffen einfach, weil nur 5-10% der Wirkstoffe, die im Tier- bzw. Zelllinienmodell funktionieren, funktionieren letztendlich dann auch im letztendlichen Organismus Mensch. Und wenn du natürlich jetzt davor schon direkt als, in Anführungszeichen, Zelllinie diese Organoide nutzen kannst zum Beispiel, da hast du dann enorme Forschungsarbeit einfach eingespart, weil wenn du siehst, da funktioniert es nicht, dann kannst du direkt aufhören, weiter daran zu forschen. Deswegen ist es wesentlich effizienter, was die Forschung und Entwicklung von Wirkstoffen angeht, plus eben nochmal, dass du dir auch die Tierversuche an sich gespart hast. Ne? Ich meine, Tierversuche sind ein nötiges Übel, sage ich mal. Nichtsdestotrotz will man natürlich versuchen, möglichst wenig Tierexperimente zu machen, weil das für die Tiere letztendlich meistens mit dem Tod endet, weil sofern das gewünschte oder nicht gewünschte Ergebnis gefunden wurde, wird das Tier halt gekillt. Und nicht irgendwie, gut, ich meine, bei Mäusen ist es natürlich relativ, die haben einen recht überschaubaren Lebenshorizont.
Aber so kann man ja dann da auch nicht argumentieren.
Nee, natürlich nicht. Aber du kannst damit eben, je nachdem, worum es geht, um welchen Forschungsaspekt es geht, Tierversuche im Prinzip vollkommen überflüssig machen. Was halt auch ein sehr positiver und guter Punkt ist. Und die haben, also dieses Organoid des Darms, da hatte dieselbe Forschergruppe, die jetzt das Paper rausgebracht hat, schon mal gezeigt, dass prinzipiell diese Anzucht überhaupt möglich ist. Und in dem jetzigen Paper haben die halt auf multipleste Arten und Weisen dargestellt, inwiefern man dieses Organoid eben nutzen kann. Die haben unter anderem dargestellt mit, letzte Folge hatte ich dir ja dieses Bild gezeigt, wo das so schön grün geleuchtet hat mit den Nervenzellen.
Die Brücke.
Genau, diese Brücke.
Der Pionierpanzer.
Genau.
Ja. Ich erinnere mich.
Ja, das war ja auch so ein schönes Fluoreszenzbild. Genau mit derselben Farbbildgebung, sage ich mal, hat man auch geschafft, in Glucose bzw. Fructose, also Traubenzucker und Fruchtzucker, Stoffwechsel in diesen Zellen und Aufnahme eben darzustellen. Man konnte generell die Permeabilität von verschiedenen Ionen auch messen an diesen Zellbarrieren letztendlich. Die haben es geschafft, auch Protein- und Medikamententransporte darzustellen. Da hat man dann die entsprechenden Proteine bzw. Medikamente radioaktiv markiert und dann letztendlich dargestellt und ausgewertet, wie die sich dann verteilen und wie die genau transportiert werden. Und man konnte auch gucken, eben inwiefern zum Beispiel Medikamente, die Proteinsynthese in den Zellen beeinflusst. Da hat man dann nämlich geguckt, also hat man erstmal dieses Organoid eben dem Wirkstoff ausgesetzt, hat das dann in Anführungszeichen einwirken lassen und hat dann diesen Zellverband komplett einfach aufgelöst und dann einen sogenannten Westernblot gemacht. Westernblot ist nichts anderes letztendlich als das, was man heutzutage ja schon häufiger gehört hat in Nachrichten, PCR. Vom Grundprinzip her ist es ähnlich. Beim Westernblot wird einfach also hat man letztendlich dann diese Lösung von Proteinen verschiedenen, die sind unterschiedlich groß, unterschiedlich gefaltet, unterschiedlich geladen auch. Und die werden dann in ein Matrixgel einfach gegeben. Und dann wird dieses Matrixgel an ein elektrisches Feld angeschlossen. Und abhängig von der Größe, Faltung und Ladung wandern dann die unterschiedlichen Proteine unterschiedlich weit in diesem Matrixgel. Und die kannst du dann eben anfärben und kriegst dann so ein schönes Bandenmuster. Und damit kannst du dann verschiedene, also jeder kennt das wahrscheinlich aus irgendwelchen Krimiserien, wo du dann so ein Bandenmuster von der DNA oder sowas hast. Und genauso okay, jetzt weiß ist das ich, was du meinst. Beim Westernblot nur eben für Proteine und nicht für Erbgut.
Nur sind ja basically eigentlich auch Proteine.
Ja. Okay. Mehr oder weniger. Und
oh Gott.
Und genau, damit konnten sie eben darstellen, wie zum Beispiel Wirkstoffe auch die Proteinbiosynthese in den Zellen beeinflussen und eben auswerten. Und was auch ganz, ganz interessant und wichtig ist und was denen da auch mit, glaube ich, als einer der ersten Forschungsgruppen überhaupt gelungen ist, ist darzustellen die Proteasomaktivität. Und das Proteasom, das kennt man als Laie wahrscheinlich nicht und auch nicht aus dem Biounterricht, sage ich mal noch. Das Proteasom ist eine relativ komplexe Proteinstruktur, die dafür zuständig ist im Körper, zum Beispiel fehlgefaltete oder fremd, sage ich mal, von extern eingeschleuste Proteine zu deaktivieren und zu zerstören letztendlich. Und da ist das Proteasom eben ganz wichtig und man weiß bzw. vermutet, dass es auch eine nicht, irrelevante Rolle bei Krebserkrankungen und eben auch der Verstoffwechselung von Wirkstoffen, von Medikamenten und entsprechenden Medikamentenmetaboliten spielt. Und demnach war es auch ein wichtiger Punkt, da eben diese Proteasomaktivität darstellen zu können und ja, für Messmethoden zugänglich zu machen. Deswegen ist letztendlich das, was die da dargestellt haben und diese ganzen Darstellungsmöglichkeiten für die verschiedenen Stoffwechselwege, ist das schon eine durchaus signifikante Neuentdeckung, was eben die Erforschung von Geweben, besonders eben jetzt vom Darmgewebe, angeht. Und die haben auch letztendlich in ihrer Zusammenfassung geschrieben, dass man natürlich gucken muss, inwiefern sich das eben jetzt in der breiten Anwendung, sage ich mal, letztendlich schlägt, dieses Organoid. Und aber auch, dass es noch beschränkt ist, weil natürlich bei diesem Organoid das Mikrobiom des Darms vollkommen außer Acht gelassen wird. Wir haben ja Millionen bzw. Milliarden an Bakterien auch in unserem Darm, die natürlich auch nochmal die Verstoffwechselung von Medikamenten und Nährstoffen beeinflussen. Das kann man mit diesem Organoid bisher zumindest nicht darstellen. Da haben sie natürlich eingeschränkt, dass das auch noch irgendwie mit da einfließen sollte, beziehungsweise dann eben immer separat getestet werden muss, inwiefern das relevant für das entsprechende Medikament oder was auch immer ist. Aber wie gesagt, sie hoffen, dass man mit diesem Organoid ein zukunftsträchtiges In-vitro-Modell geschaffen hat, um letztendlich die Aufnahme, Verstoffwechselung und Funktion von Medikamenten und ähnlichen Wirkstoffen darzustellen.
Ja, du machst ja letztendlich auch eh mal kleine Schritte. Das war jetzt der nächste Schritt und dann macht man...
Ja, es war schon ein sehr großer Schritt, muss man sagen.
Ja. Also, ja gut, hört er sich ja jetzt erstmal nicht so an. Ja, ganz normale Haut, jetzt Darmgewebe, ja.
Ja, aber wie gesagt, Darmgewebe war bisher halt für die Erforschung, für die Bioverfügbarkeit zum Beispiel von Medikamenten im Prinzip nicht in diesem Ausmaß, sage ich mal, zugänglich. Von daher ist es schon eine signifikante Neuerung für die Erforschung von Medikamenten etc.
Das ist ja gut.
Ja, fand ich auf jeden Fall sehr spannend, dass die geschafft haben, wenn auch, sage ich mal, jetzt nicht mit dem makroskopischen Auge sichtbar, aber es geschafft haben, da im Prinzip ein funktionstüchtiges mikroskopisches Stück Darmgewebe anzuzüchten.
Mikroskopisch.
Ja.
Ja gut, du kannst dann irgendwann wahrscheinlich skalieren. Aber das war ja...
Ist halt aber auch die Frage, inwiefern du das brauchst, ne? Ich meine...
Ja, du brauchst... Und für die Wirkstoffe sind ja auch klein. Da brauchst du ja jetzt
eben, nicht so riesen Hautlappen. Um alle... Oder zumindest um die nach aktuellem Wissensstand die relevanten Transportwege und so weiter darzustellen, reicht das. Und deswegen, warum solltest du jetzt anfangen, da groß irgendwie viel mehr zu züchten?
Aber was guckst du dir denn da eigentlich an, wie das dann, also ob das der Wirkstoff aufgenommen wird oder wie gut er aufgenommen wird? Oder?
Genau, also du kannst, einmal geht es auch darum, um überhaupt darzustellen, wie er aufgenommen wird, weil häufig ist es so, dass man einfach nur weiß, so, okay, anscheinend wird er aufgenommen, weil wir können ihn, nachdem er als Tablette geschluckt wurde, im Blut nachweisen, so ungefähr.
Also ein bisschen empirisch wieder.
Genau, also bisher war es, wie gesagt, so ein bisschen eine Blackbox. Man wusste nur so, okay, der eine Stoff wird besser aufgenommen, der andere Stoff wird schlechter aufgenommen. Man weiß ja zum Beispiel auch, dass Vitamin C besser aufgenommen wird in Kombination mit Zink. Das hat man aber auch eher empirisch rausgefunden zuerst. Und hier kann man dann eben genau die Transportprozesse mit eben diesen Fluoreszenzmarkierungen und Farbstoffen kann man im Prinzip dabei zuschauen, wie Stoffe aufgenommen und verstoffwechselt werden. Und das ist eben das Spannende an der ganzen Geschichte.
Verrückt.
Verrückt.
Das ist immer das. Ja, weißt du, das sind so ja Dinge, über die macht man sich überhaupt gar keine Gedanken, dass das Probleme sind oder dass die Lösung dieser Probleme so kompliziert ist, weil das halt nicht einfach nur ein Stückchen Haut ist oder so, sondern dass das halt echt eine komplizierte Angelegenheit ist. Ja. Und dass das halt mal nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt wird, sondern halt Jahrzehnte an Forschung bedarf mit so kleinen Trippelschrittchen.
Ja. Nee, das waren ja meine Organoide 2.0.
Ich hätte hier der Weg zur Rettung der Labormäuse.
Ja, das ist ja auch ein schöner Titel gewesen eigentlich.
Also ja, ich hätte jetzt gedacht, so, Darmhaut, Organoide aus Darmhaut, weiß ich jetzt nicht. Ein bisschen eklig, aber...
Na, wie gesagt, ist ja kein richtiger Darm.
Ist ja kein...
Kommt keine Kacke bei raus.
Ha, wie so bei vielem anderen.
Ja, genau.
Ja. Das wäre aber trotzdem praktisch gewesen, weil dann bräuchten die Leute nicht mehr Klopapier hamstern. Also brauchen sie jetzt auch nicht, machen sie aber trotzdem.
Naja. Ich muss morgen einkaufen.
Viel Spaß. Ich war Freitag und das hat mich wieder so hart genervt, was da wieder abging. Ja. Und dann war es dann diese stundenlange Diskussion dann auch mit Kassiererin und der belgischen Familie vor mir, weil man nur 2 Packungen Feuchttücher kaufen durfte pro Person und die aber 4 mitgebracht haben. Und die belgische Familie konnte kein Deutsch und die Kassiererin hat ihnen das halt 50 Mal auf Deutsch gesagt und also in der Hoffnung, dass sie es beim 50. Mal halt verstehen und dann ist das halt wie so ein Autounfall. Und dann müssen sich erst die anderen Leute, die dahinter stehen, dann da einklinken, um den Leuten das irgendwie begreiflich zu machen. Und die Kassiererin sitzt dann auch und so nach dem Motto, it's not my fucking job. Und dann stehst du da einfach und denkst, was soll das denn? Und dann, ja. Es war Machst sehr unpleasant. Doch, ja, helfen. Nee. Dann halt sagen, wie das dann ist. Und dann sind die dann halt auch uneinsichtig und sagen, verstehe ich nicht, ich möchte 4 kaufen. Sie können aber nicht 4 kaufen.
Wenn davor gegangen hätte zu der belgischen Familie gesagt, gehen Sie sofort zurück in Ihre Seuchenenklave.
Der kann ja keiner was, aber weißt du, wenn alle Leute ein bisschen aufeinander zugehen würden, ne? Und ein bisschen mehr Verständnis füreinander aufbringen würden,
ja, aber das dann wird das Ganze das ja für einfach
alle
machen.
Einfacher. Ja, genau.
Ja, aber nein.
Das sind einfach sehr viele Leute, die auf ihrem Standpunkt stehen und sich keinen Millimeter bewegen. Und dann ist es unpleasant für everybody.
Tja. Ja. Standort Deutschland.
Standort Deutschland. Service
Nation. Genau, Service Nation. Oh ja.
Oh ja.
Ja.
Anderes Thema.
Genau, anderes Thema. Schaffe, Häusle drucken.
Ja. Das hat jetzt nichts mit Schwaben zu tun, aber das war für mich irgendwie so der Inbegriff. Es geht nämlich um Beckum, aber das ist in NRW. Da hat man jetzt den ersten Prototyp eines 3D-Hauses, also eines Hauses, das man 3D gedruckt hat, gebaut. Also sieht halt aus wirklich wie so ein 3D-Drucker, der halt aber dann halt Beton druckt anstatt Kunststoff und dann so halt so die Wände hochdruckt. Das ist ganz lustig. Also eigentlich bin ich da nämlich auch über diese Pressemitteilung vom WDR gestolpert und hat mir dann gedacht, so ja, hört sich eigentlich ganz cool an. So 80 Quadratmeter Haus, über zwei Etagen, innerhalb von 24 Stunden gedruckt.
Also auch flott.
Ja, das geht halt ultra schnell und dann sind die Kosten auch ziemlich
gering. 24 Stunden dann halt. Ist echt flott.
Also auch, ja. Also und du kannst halt sowas direkt wie Leitungen und sowas, also oder Steckdosen, kannst du direkt halt mit in die Wand drucken.
Ich wollte nämlich gerade sagen, also sind dann die Anschlüsse und so auch schon alles drin? Weil es ist ja, also ich meine, wenn ich bedenke, ich habe schon so manches Teil hier auf meinem kleinen 3D-Drucker gedruckt, was länger gedauert hat. Und also ich meine 80
Quadratmeter. Sagen wir mal so, dieser Betondrucker, der schlatzt da schon Masse raus. Ne? Also das. und da ist nämlich da genau da, wo ich dann halt stehen geblieben, wo ich gedacht habe, da wird es jetzt aber interessant, weil da gibt es ja jetzt so, also mir sind da zwei technische Sachen aufgefallen, wo ich mir dachte so, wie haben sie das denn hingekriegt? Weil erstmal so.
Frank?
Ja, natürlich.
War das mit einer Verschalung, der Druck?
Ja, haha, jetzt, ne, da hast du nämlich genau
sonst
jetzt.
Sonst muss er ja ziemlich schnell bindend sein.
So, genau das ist nämlich der Punkt, weil wenn du das halt so übereinander, der Beton muss ja quasi dann hart sein oder so fest sein, dass der die nächste Lage ja supporten kann, wenn ja, du da genau, wieder drüber guckst. Und wenn du das innerhalb von
auseinanderläuft.
Weil ich dachte auch so, wie lange hat das denn gedauert? 2 Jahre, weißt du, so alle 2 Wochen eine Lage, ja, und genau, dann wieder trocknen lassen und dann die nächste. Und dann dauert es nur 24 Stunden. So, wie machen sie das, dass der halt nicht in dem Drucker fest wird, aber sobald er dann da halt liegt, fest wird. Und dann zum anderen, das ist ja immer dieses Phänomen, warum, wenn wir mit Mauersteinen bauen, bauen wir immer so versetzt. So, damit das halt alles nicht dann irgendwann einfach plöpp umkippt. Und das hast du ja dann auch, weil du hast ja da auch keinen Stahlbeton, weil du kannst ja keine Stahlstreben mit eindrucken.
Das stimmt.
Du hast ja da nur so Lagen übereinander und das kennt ja auch jeder, der mal 3D-Druck ein bisschen, sagen wir mal, gegen seine Vorzugsrichtung, also entlang der Z-Achse, dieser hochgedruckten Achse, belastet hat, dann bricht das da sehr gerne auseinander.
Die Schichten trennen sich halt relativ einfach wieder.
Und das wäre ja irgendwie fies. Und genau da kommt das nämlich, also das ist nämlich ein Hohldruck. Also die Wände sind, die drucken quasi nur die Umrandungen der Wände. Und in der Mitte kannst du dann einfach so Stahlgitterkörbe reinstellen und lässt das dann von oben mit Beton voll verlaufen.
Du druckst also nicht die komplette Wand sozusagen in dem Sinne, sondern druckst im Prinzip eine Betonverschalung.
Genau. Du drückst halt nur die Wandaußenseite und dann füllst du das mit halt Stahlbeton halt auf. Und dann macht das Ganze halt auch Sinn.
Aber ist das dann was mit Isolation?
Ja gut, du kannst du außen mit reinschmeißen. Ja, die wird ja sowieso, also die klebst du ja eben im Allgemeinfall außen drauf.
Ja, aber hätte ja sein können, dass vielleicht dieser Druckbeton auch irgendwie relativ
genau. Und da wird sich halt auch
und dadurch nochmal bessere Isolationseigenschaften und so hat.
Ja gut, da hat er wahrscheinlich dann schlechtere mechanische Vorsicht. Also du hast da jetzt gerade, nämlich haben wir ja schon das dann halt gesagt, dass es da 1-2 Herausforderungen gibt, die dann halt zu meistern sind. Und da ist man schon relativ lange dran, also jetzt ist das Haus gebaut, aber 2017 gab es halt auch schon die ersten 3D-Druckversuche an der TU München, wieder da bei den Bauingenieuren. Die haben da nämlich auch schon damit mit bei additiven Fertigungsverfahren halt da ein bisschen damit rumexperimentieren, wie man sowas machen könnte. Und da sind sie nämlich ein bisschen anders dran gegangen, weil da war nämlich auch genau das, wir haben keinen Beton, der so schnell abbindet oder dann halt auch seine Form behält, weil der muss ja dann, damit der pumpbar ist, relativ dünnflüssig sein. Und jeder, der dann versucht mal so dünnflüssige Materialien, das läuft ja dann alles in alle Richtungen weg. So, und die haben das halt so gemacht, tatsächlich eher, dass sie wie beim Lasersintern, dass du halt einfach quasi Zementpulver aufträgst und dann quasi mit Wasser und einem Primer dann halt drüber fährst.
Verstehe.
Und da, wo du den halt quasi dann immer den Primer einsetzt, bindet der dann halt ab und trocknet, sodass du dann halt auch sehr komplexe Strukturen machen kannst. Und dann fegst du halt einfach das, was nicht abgebunden ist, weg und hast dann halt eine Struktur gebaut. Und das Tolle ist, du kannst damit dann auch sogar Hinterschnitte drucken, weil da, wo ja, selbst wo du dann halt nicht den Primer, also diese, das dann abbindest und festmachst, bleibt dann das Pulver liegen und supportet die nächste Lage weiter.
Mhm. Das stimmt natürlich.
So, aber das wäre für das Haus ja irgendwie auch ein bisschen suboptimal, weil dann, wenn dann eine Windböe kommt oder sowas und der ganze Schnotter da durch die Gegend fliegt. Aber da hat sich nämlich hier die Heidelberg-Zement sich hingesetzt und ein bisschen eben an dem Beton rumgebastelt. Da kann ich jetzt leider relativ wenig zu sagen, weil das logischerweise Geschäftsgeheimnis ist, wie sie es dann hingekriegt haben, weil den Scheiß verkaufen sie jetzt. Aber die haben da auch eine Frau Dr. Jennifer Scheidt. Und die haben da halt relativ lange halt an der richtigen Konsistenz halt rumgebaut, rumgebastelt, weil du willst ja die richtige Konsistenz haben, die richtige Feinkörnigkeit. Das soll nicht zu schnell abbinden, das soll aber schnell genug abbinden. Und da waren sie tatsächlich auch mit dem Hersteller des 3D-Druckers, wenn man so möchte, im regem Austausch. Mhm. Dieser Portaldrucker von der Firma Kobot. Da hat man immer quasi sich immer hin und her iteriert, weil du musstest ja immer dann quasi die Anforderungen des Druckers an den Zement müssten erfüllt werden. Und dann haben sie gesagt, ja, das können wir nur so umsetzen. Das ergibt sich wieder andere quasi Herausforderungen für den Drucker. Und dann hat man sich dann halt so da dran iteriert, so dass man halt jetzt nicht mehr dann halt mit diesem dem Sand den ausschüttet und dann den halt verfestigt, sondern halt direkt halt, wie halt wenn du aufgeschmolzenes PLA bei einem 3D-Drucker hast, dann quasi einfach so Würste legen kannst und dann da rumfährst.
Mhm.
Und die waren tatsächlich auch erst genauso, dass die halt die ganze Wand drucken wollte und dann gemerkt haben, dass sie halt das da nicht so stabil hinkriegen, weil der Beton hat annähernde Stabilitätswerte wie ein normaler Mischbeton.
Aber auch der braucht ja die Furnierstangen.
Ja, genau. Und um das Problem zu lösen, deshalb bin ich da auch mit den 24 Stunden wahrscheinlich, ist das. Also du hast halt dieses Hohlgerüst innerhalb von 24 Stunden fertig. Da musst du halt immer noch Stahl und Beton reinfüllen und 2 Wochen wahrscheinlich mindestens aushärten.
Ich wollte gerade sagen, ist das dadurch denn eigentlich dann wirklich so ein Gewinn, sage ich mal in Anführungszeichen? Also ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie lang normalerweise so ein Ein- und Ausschalen auf dem Bau dauert.
Naja, für jeden, also der so ein durchschnittlich braucht so ein Beton halt 2 Wochen, um auszuhärten.
Ja, nein, aber ich meine, der einzige Gewinn, sage ich mal, von diesem Druck im Vergleich zum herkömmlichen Hausbau ist dann ja eigentlich, dass du dir das Ein- und Ausschalen gespart hast, wenn ich das richtig sehe, oder?
Ja, nein, du hast ja noch dann auch die Vorteile, dass du dir halt die Geometrien ein bisschen freier aussuchen kannst. Du kannst damit ja Dinge drucken, die du Schallplatten nicht hinkriegst.
Ist halt die Frage, inwiefern man da Bedarf hat.
Und das ist schon ein recht signifikanter Punkt, dass du halt, du hast keine, also du brauchst halt weniger Arbeitsstunden, du musst halt nur diesen Portaldrucker aufbauen.
Ja, gut,
und stimmt. Kannst das da machen.
Ja.
Und musst da nichts, keine Schallplatten, du musst das nicht einschalen, du musst das nicht befüllen, du musst es dann nicht abbauen und dann weitermachen. Und du kannst es halt alles in einem Schritt machen, was du ja, wenn du es herkömmlich machst, gar nicht machen kannst.
Ja, meine Frage, ja, wie gesagt, wäre
zwischendurch trocknen muss.
Meine Frage wäre, wie gesagt, nur gewesen. Also wie viel Zeit gewinnen das jetzt bei zum Beispiel dem Haus jetzt wirklich im Vergleich zum herkömmlichen Hausbau ist oder war ungefähr?
Ja gut, wie lange braucht man, um ein Haus zu bauen? Also bis so ein Rohbau steht, da brauchst du ja schon einen Monat. Das wird ja in Monaten angegeben und nicht in Stunden.
Na gut, aber du könntest ja schon theoretisch angeben, okay, bei einem normalen Hausbau brauchst du normalerweise so und so viele Stunden zum Aufbauen von der Verschalung. Und so viele Stunden zum Abbau der Verschalung. Weil ich meine, die Abbindezeit vom Beton in dieser Verschalung, egal ob das jetzt diese gedruckte Betonverschalung, sage ich mal, ist, oder halt eine aufgestellte, wie es bisher immer gemacht wurde. Das beeinflusst ja nicht das Abbinden von eigentlichem Beton. Das kannst du ja rausrechnen. Es ging mir nur darum, inwiefern sozusagen...
Naja, du kannst ja aber mit dem 3D-Drucker dann direkt weitermachen, während die Innenseite ja aushärtet. Da kannst du ja dann quasi, legst du ja eh um die Platten drüber und kannst dann weiter im nächsten Stock weiter drucken. Du musst halt ja nicht warten. Du kannst auch innen den Ausbau schon machen, weil deine Wand steht ja quasi schon. Du kannst außen dann schon gleichzeitig isolieren.
Das stimmt natürlich.
Also das ist nicht die Lösung für alles, weil du bist durch dieses Portal-Moped bist du halt hier schon ziemlich in deiner Größe beschränkt.
Ja, aber gut, du könntest ja wahrscheinlich auch, sag ich mal, so modular drucken, dass du sagst, du segmentierst das Haus irgendwie, was weiß ich, in 4 Segmente und musst dann halt diesen Portaldrucker wahrscheinlich 3-4 Mal umsetzen.
Jetzt mal ganz crazy, wo ich mich dran gedacht habe, wieso machen die das in so einem, also wie so ein riesiger 3D-Drucker halt? Das ist ja letztendlich, kennst du diese Betonpumpen?
Ja, ja.
Diese, weißt du, die du auch auf den normalen Baustellen hast, wo du dann einfach der Beton gepumpt hast?
Genau.
Genau. Sowas an jetzt mal ganz crazy gedacht, anstatt da halt diese Pumpe dran zu schrauben, nimmst du halt so einen Ausleger und tust da den Extruder dran.
Ist halt die Frage, ob du an so einem, du hast dann ja im Prinzip, also ich glaube, das ist zu instabil, damit bist du nicht präzise genug.
Du verlierst wahrscheinlich Präzision, ja gut, aber das lässt sich ja sicherlich irgendwie technisch umsetzen. Das wird wahrscheinlich komplizierter werden, aber auch da arbeitet man sich weiter.
Ich glaube nicht, dass es geht, um ehrlich zu sein. Ich glaube nicht,
Hydraulik arbeitet sehr präzise.
Ja, ist die Frage, ob das dann auch, also ob du die Hydraulik auch so präzise kriegst mit vertretbar.
Wenn du halt irgendwann so Slack in dem Ding hast und das immer so ein bisschen wobbelt.
Ja, genau, dann das meine ich halt. Wand. Deswegen, ob es da dann nicht trotzdem sinnvoller bleibt, einfach diesen Drucker 2-3 Mal umzusetzen. Ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, wie groß und wie kompliziert es ist, den auf- und abzubauen, aber.
Was wird wahrscheinlich schon ein bisschen an Zeit brauchen, bis das da ist. Sie haben dann gesagt, also der Beton an sich hat 50 Newton pro Quadratmillimeter Festigkeit. Wobei das bei Beton halt auch immer so eine Sache ist, weil das halt ein inhomogenes Gemisch ist. Wenn du halt mal einen größeren Stein oder so hast, ist das halt größer oder kleiner. Beton funktioniert nur wirklich gut ja auf Druck. Deshalb hat man immer ja auch Stahlbeton, weil auf Biegung und auf Zug findet der Kacke. aber das ist ja bei dem Haus eigentlich auch egal, weil bei einem Haus hast du eigentlich nur Druckbelastung. Aber da gab es nämlich auch mal eine lustige Geschichte. Nee. Auf Decken?
Ja, bei Decken hast du nicht nur Druckbelastung. Da hast du ja auf der Unterseite eine Zugbelastung.
Ja gut, da ist ja auch dann Stahl drin.
Ja, genau, deswegen sage ich ja.
Ja. Da gab es mal, das war eine lustige Geschichte bei Mahle in Feuerbach, in Stuttgart-Feuerbach. Da haben sie im Keller von so einem Haus nachträglich einen Windkanal eingebaut. Und im Statiker ist Gott sei Dank kurz vor Baubeginn aufgefallen, dass man vielleicht berechnen sollte, wie sich der statische Druck innerhalb des Gebäudes dann ändert. Weil da hat man ja in den normalen Räumen hat man ja ganz normal Außendruck. Mhm. Aber sobald man ja halt mit diesem riesigen Gebläse im Windkanal Luft in so einen Raum reinpustet, steigt da ja der Druck.
Nicht gut.
Druck ist Kraft pro Fläche.
Ja, stimmt.
Also hängt die Kraft, die auf diese Wände wirkt, seitlich vom Druck und der Fläche ab. Und du hast eine relativ große Fläche und dann halt einen kleinen Druckunterschied. Aber das reicht dann, weil die Fläche halt einfach skaliert. Und dann hast du doch schon eine sehr messbare Kraft, die einfach seitwärts auf diese Wände wirkt.
Drückt dann mal zur Seite die Wände raus.
Exakt. Und drückt die Wände einfach zur Seite raus. Und dann hast du halt keine Wand mehr, die das nächste Stockwerk supportet. Und dann kollabiert dir halt das Gebäude.
Was haben sie dann gemacht? Kein Gebäude.
Die Wände verstärkt. Du musst dann halt der Wände bauen, die diese Kräfte seitwärts aufnehmen.
Oder müsstest halt irgendwie ein entsprechend gleich groß dimensioniertes Abluftsystem haben, oder? Dass du halt keinen Druck aufbaust.
Ja, das ist nicht möglich, weil du willst ja diese Luftströmung haben. Das heißt, du hast da, also dann wird die Luft sich ja nicht bewegen. So müsstest du sie ja. Das funktioniert nicht.
Wieso? Ich meine, der Luftstrom in so einem Windkanal entsteht ja nicht dadurch, dass du Druck erzeugst.
Ja, aber wie willst du denn sicherstellen, dass du immer genauso viel abpumpst, wie du reinpumpst? Wie soll das denn funktionieren?
Das musst du doch messen können. Oder nicht?
Ja, aber das ist ja technisch. Technisch ist es nicht umsetzbar. ganz genau, wir sprechen da von ganz kleinen Abweichungen, aber wenn du halt 100 Quadratmeter Wand hast, dann reicht halt ein bisschen was. Und dann, wenn du zu viel absaugst, hast du ja auch eine Druckdifferenz. Dann knallen dir die Wände nicht nach außen weg, sondern du saugst sie nach innen rein.
Ja,
das
okay.
Verschiebt das Problem nur geringfügig. Du müsstest ja immer bei Ambient Pressure bleiben. Und da könntest du nicht mehr dich auf einen Regler verlassen, weil der auch einen Regler eiert um deinen Sollwert rum. Aber das willst du ja auch nicht haben.
Ja, okay, ich sehe es ein.
Und Windkanäle werden so nicht konstruiert.
Ich habe mir das so schön vorgestellt, wie bei so einem Luftmassensensor, einfach beim Auto auch. Beim Motor. Da kann das ja auch ein Luftmassensensor, sage ich mal. Der misst, wie viel reingeht.
Ja. Und dann müsstest du auch einen einstellen, der rausgeht. Und dann hast du einen Regler dazwischen.
Ja, alles guckt, gut.
Dass er das hinkriegt.
Ja. Siehst du, deswegen baue ich keine Windkanäle im Keller.
In einer idealen Welt wäre das möglich.
Ja, sind wir weit von entfernt.
Ja, und dann kriegen die Aerodynamiker doch immer noch immer Probleme, weil ihr Strömungsfeld dann nicht wie in der Realität aussieht.
Ja, gut, aber ich meine, die Strömungsfelder in so einem Windkanal entsprechen doch eigentlich nie der Realität.
Man kann da sich relativ, also mittlerweile sind die ja recht kompliziert. Also das größte Problem, was du eigentlich hast bei einem Windkanal, wenn du einen stehenden Boden hast, ist halt, dass sich eine Grenzschicht aufbaut, weil dein Boden ja steht. Das heißt, da wird die Luft abgebremst in der Grenzschicht und dann wird diese Grenzschicht immer breiter nach hinten, weil du dann erst hast du ganz am Anfang halt die ersten Luftpartikel, die sich halt quasi unten anhaften, weil Luft ist ja auch nur eine Flüssigkeit, die halt da Scherkräfte hat und da abgebremst wird. Und je weiter du nach hinten gehst, kriegst du halt immer mehr Luft, die langsamer wird. Klar. Und das heißt, du hast so unten so einen Keil, der halt nicht mehr, kein homogenes Strömungsfeld mehr hat. Und wenn du das aber nicht willst, dann brauchst du einen bewegten Boden. Das heißt, dein Boden muss sich dann halt mit der gleichen Geschwindigkeit wie deine Luft bewegen. Also wenn du halt tatsächlich Fahrt hast, also dann passiert Laufband. Das ja auch quasi. Genau, dann baust du halt ein großes Laufband ein.
Um Himmels
Willen. Das gibt's tatsächlich auch, ja. Das ist Windkanalgestaltung ist ja, noch
und dann hast du in Realität ein bisschen Rückenwind und alles ist für ein A.
Ja gut, du fährst damit ja sowieso nur Kennfelder raus.
Ja, das ist schon klar.
Und tatsächlich alles überhalb von normaler Autobahngeschwindigkeit, also 130 km/h, wird tatsächlich auf der Teststrecke ausprobiert und nicht im Windkanal, weil so Hochgeschwindigkeits-Windkanäle nicht wirtschaftlich sind. Vor allen Dingen, weil du dann so große Leistung brauchst. Also du kannst natürlich dann immer den Querschnitt kleiner machen. Dann kommst du auch mit der gleichen Leistung auf höhere Geschwindigkeit.
Aber irgendwann passt kein Auto mehr rein.
Genau, und dann ist das aber dein Objekt, was du da vorstellen kannst, wird halt immer kleiner. Ja. Und deshalb ist das so irgendwo dann so ein Sweet Spot. Also du sagst, ja gut, wir können dann noch LKWs bis 80, da brauche ich sehr viel Querschnitt, aber eine kleinere Geschwindigkeit. Und dann kann ich das, wenn ich dann einfach eine andere Blende vorsetze, kann ich quasi mit dem gleichen Gebläse Autos bei, also so normalen PKW halt bei 130 auch in den Windkanal stellen, ohne dass ich quasi ein mittelgroßes Kernkraftwerk brauche. Ja, wir sind ein bisschen off-track gegangen jetzt.
Ja, von scharfe Häusle-Drucke zu Windkanal. Aber auch schön.
Aber ein kleiner Exkurs.
Genau.
Ja, vielleicht noch so, Beton besteht halt immer aus einer Mischung aus Sand, Zement und Wasser. Und die musst du halt immer aushärten. Dabei ist das halt nichts, also kein Trocknen im eigentlichen Sinne, sondern da passiert eine chemische Reaktion.
Eine hydraulische Aushärtung.
Das ist kein reversibler Prozess, weil du damit quasi einen neuen Stoff bindest, der halt nicht mehr wieder in seine Ursprungskomponenten zersetzbar ist. Das ist auch immer das Problem, wenn du dann nachträglich wieder Beton entsorgen musst, weil deshalb kannst du das auch nicht einfach irgendwie wegkehren. Da gibt es halt sehr hoch professionalisierte Recyclinganlagen, weil du den dann halt zu Sand, quasi zu Quarzsand wieder zermahlen kannst und dann könntest du ihn wieder benutzen. Aber du kriegst da jetzt nicht wieder Zement, also nicht wieder Zement, Sand und Wasser raus.
Letztendlich, was du sagen willst, du kannst nicht deine Mauer von deinem Haus einfach ganz fein zerklöppeln und mit Wasser angießen, um daraus eine neue Mauer zu machen.
Doch, das kannst du schon machen, aber dann kriegst du halt einen Beton mit anderen Eigenschaften, weil du dann halt einen anderen Sand verwendet hast.
Ja, gut.
Und nichts anderes haben die da halt auch gemacht bei Heidelberg Zement. Die haben halt so lange mit den Ingredienzen und vielleicht auch noch ein paar fancy Adjuvantien, die sie da reinkippen, rumgespielt, bis der halt genau die Eigenschaften hatte, die sie haben wollen. gibt ja schnell abbindende Betonsorten.
So. Na, aber da hast du ja immer irgendwelche Harze oder so als, als ja,
das Zusatzstoffe. Lösungsmittel, dann, da riechst du das auch immer, dass das riecht ja immer danach Lösungsmittel und sowas. Aber das willst du ja nicht so schnell und ja.
Ja.
Also haben sie da dann wahrscheinlich rumgedreht an den Komponenten, solange bis es ihnen gepasst hat.
Ist auch immer bei, bei Gelenkersätzen in der Medizin, also so eine Hüftprothese oder sowas. Da unterscheidet man ja auch zwischen sogenannten zementierten und nicht zementierten. Und bevor ich das wirklich mal gesehen hatte oder so, dachte ich wirklich halt, dass es im Prinzip so eine Art Zement ist oder so. Aber das ist eher ein moderner Epoxidharzkleber, würde ich mal sagen, mit ein bisschen Pulver drin. Also das riecht, also das ist auch so ein ganz eigenartiger Geruch, muss man sagen. Es riecht so nach einer Mischung, finde ich, aus Red Bull und irgendwie Lösungsmittel. Ich finde den Geruch irgendwie lecker, muss ich sagen. Aber
ja, klassischer Zwei-Komponenten.
Das riecht anders. Nee, also ich habe diesen Geruch vorher noch nie gerochen und auch nirgendwo anders bisher. Das ist ein ganz spezieller Geruch. Und was auch schön ist, kleine Anekdote aus dem OP-Saal, da hat einmal ein Oberarzt mit mir eine Wette gemacht, weil beim Ausharten wird das ganze Ding natürlich warm, der Kleber.
Natürlich, du sagst jetzt einfach so, natürlich wird der
genau, beim Abbinden, das ist eine exotherme Reaktion, weil das natürlich bei Raumtemperatur abläuft und du keine Energie hinzuführen musst, demnach muss es Energie abgeben und dadurch, dass es...
Ist bei Beton übrigens auch so, der wird warm und das nicht zu knapp. Ja. Und das ist auch eine ziemlich heftige technische Herausforderung, wenn du zum Beispiel wenn du jetzt in so Kubikmeter Beton gießen würdest, weil der ja dann durchreagiert und während der das Problem ist erstens, du musst den dann tatsächlich kühlen, damit die Hitze abgeführt werden können, weil unter Hitze dehnt sich Beton natürlich auch aus. Und wenn er dann unterschiedlich aushärtet, genau, kriegst du halt Spannungsgüsse, weil der außen dann schon abgekühlt ist und innen immer noch arschheiß ist und dann platzt der dir halt.
Ja.
Das ist tatsächlich bei so Großbauprojekten wie zum Beispiel Staudämmen ein wirkliches Problem, dass man da tatsächlich, als man zum Beispiel den Hufer-Staudamm gebaut hat, hat man da Kühlleitungen durchgelegt.
Ach, krass.
Da hast du dann quasi, um den schneller zu bauen zu können, und damit er halt aushärten kann, gießt du einfach riesige Betonmännen. Und damit du das machen kannst, haben sie dann halt Rohre damit einbetoniert und da halt einfach das Wasser von dem Colorado River durchgeführt, um den beim Aushärteprozess zu kühlen, damit der Beton nicht das Reißen anfängt.
Krass. Ja, eigentlich ja vollkommen banale Idee, aber musst du auch erstmal dran denken, ne?
Weil das ist vor allen Dingen, du spielst da echt mit, weil vor allen Dingen, wenn der dann reißt, dann musst du den halt den kaputten Beton erstmal wieder wegstemmen und wieder von vorne anfangen.
So, also viel kurz Spaß gesagt, willst damit. Ja. Nee, aber genau, der wird eben warm und dadurch, dass er sehr schnell abbindet, dieser Knochenzement, wird er auch sehr warm, muss man sagen. Und also er braucht so in der Regel so 10 bis 20 Minuten ungefähr, je nach Mischungsverhältnis, bis der komplett durchgehärtet ist. Und dann, du hast halt immer auch so einen Rest übrig. Und dann hat er halt so einen Rest genommen, den zu einer Kugel geformt, sich in die Hand gelegt, meint so, gib mir mal deine Hand. Hat mir dann die Hand gegeben, wie beim normalen Händeschütteln. Hat dann meine Hand festgehalten und meinte so, okay, derjenige, der jetzt als erstes die Hand wegzieht, weil es zu heiß wird, muss einen Kaffee ausgeben nach der OP.
Ach, ihr seid so bekloppt.
Ja. Ja, ein bisschen Spaß muss man ja auch
haben. Wer hat gewonnen?
Ich glaube, er hat tatsächlich gewonnen, aber er hat dann trotzdem den Kaffee ausgegeben. Fand ich nett.
Oh.
Ja.
Zwei Sachen wollte ich noch ansprechen, weil du hast das eben auch schon angemerkt mit dem, man könnte dann eben aus Spezialeigenschaften verpassen, damit er eine bessere Wärmedämmung hat. Wie macht man das?
Ja, indem du irgendwelche Stoffe zusetzt, die halt, sage ich mal in Anführungszeichen, Luft da drin speichern. Irgendwelche.
Das
zum Beispiel poröse Steine, zum Beispiel irgendwie, also mein Beispiel wäre zum Beispiel Perlit, das ist ja so ein Lavagestein mit vielen Lufteinschlüssen, wodurch das halt gute Isolationseigenschaften hat.
Ja, das ist, kennst du Gasbetonsteine?
Ja, ist ja im Prinzip künstliches Perlit.
Genau, du pumpst einfach Luft.
Ja.
Also sehr platt gesagt pumpst du Luft dann in eine spezielle Betonmischung.
Du füllst ein bisschen Zement in deine Sodastream-Flasche.
Genau, und sprudelst das auf. Genau. Ja, that's it. Das ist halt ein bisschen komplizierter, weil du halt ja nicht dann einzelne so riesige Lunker haben willst, weil da wird er ja dann auch instabil, der Beton. Du willst ja, dass das ja so sehr feinporig aufsteht. Da gibt es nämlich auch dann, also das ist auch wie das Sinking, sind halt auch mal so Geschäftsgeheimnisse. Da gibt es nämlich dann so Spezialbetonsteine, Gasbetonsteine, die haben nämlich Markenname. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt... Ytong zum Beispiel. Ja. Jeder kennt Ytong-Steine. Wir haben die als Kinder mal als Mahlsteine missbraucht, wenn wir dir so gut mit
denen. Stimmt, bei dir da um die Ecke war ja auch von einem alten Sägewerk ewig dieser riesen Schutthaufen, wo tonnenweise von diesen Ytong-Stückchen rumlagen.
Ja.
Stimmt, kann man super als
Mahlkreide. Die sind halt dadurch, dass die halt, dass das so Gasbetonsteine sind, sind die halt auch noch sehr leicht. Relativ stabil, weil das so eine feine Porosität ist. Und dadurch, dass da halt Lufteinschlüsse drin sind, haben die dann noch als netten Nebeneffekt, sind die dann halt auch noch besser isolierend einfach. Und dann gibt's noch andere, weil du ja gerade von Füllstoffen gesprochen hast, um die Konsistenz so ein bisschen anzupassen, werden da auch schon mal Sägespäne mit hinzugefügt.
Ach krass.
Weil das natürlich noch deutlich, das ist halt Zellulose-Material, das ist dann noch so ein Bindemittel, das macht das Ganze noch ein bisschen sämiger. Gerade hier bei dem...
Ein bisschen sämiger.
Das ist halt, wenn du das gießt, ist das nicht so wichtig, da kann das halt dann auch so reinkleckern halt. Ja, ne? Aber zum Extrudieren ist halt auch, wenn da Kieselsteine drin sind, ist das halt kacke. Also musst du dir irgendein Bindemittel aussuchen, was halt keine dicken Kieselsteine hat, damit du das durch diesen Extruder durchbekommst. Ja, und da haben sie halt
dann... Ich fand den Ausdruck sämig im Zusammenhang mit Beton nur so schön.
Das hat schon was von Teig, wenn man sich die Bilder da anguckt oder sowas. Auch diese Reihen, die dann so gelegt werden, das ist richtig so schön, als würdest du das mit so einer Tortenspritze ziehen.
Apropos, was für eine Schichtdicke hat das Ding eigentlich?
Ein paar Zentimeter.
Aber hat das... Ja gut, ich meine, gut, wird wahrscheinlich eh noch am Ende dann auch verspachtelt von außen, oder? Weil sonst hast du ja auch diese typische Rillenstruktur wahrscheinlich, oder?
Ja, die hast du so oder so. Innen ist das egal, da füllst du ja eh noch auf und von außen musst du es verputzen.
Ja.
Also die Farbe kannst du eh nicht lassen, weil es sieht wohl eigentlich ganz cool aus, war dadurch, dass die ja unterschiedlich aushärten. Das
sind Streifen.
So unterschiedliche Graustufen, 50 Shades of Grey halt, von unten nach oben. Und du kriegst ja auch nie, wenn du halt eine andere Charge von dem Beton hast, da ändern sich ja auch immer so ein bisschen die Farben. Klar. Also das ist eine sehr unhomogene Oberfläche. Aber du kannst das ja zur Not, schleifst du das halt bei oder verputzt es dann. Was es nicht kann, ist eckige Wände. Du kriegst halt runde Ecken tatsächlich.
Na gut, stimmt. Macht Sinn.
Weil du hast ja immer das, wenn das da so rausknätscht, kann man sich immer tatsächlich mit der Tüte gut vorstellen. Du musst halt immer dann so einen Radius fahren, de facto. Ja. Und dann hast du halt immer einen Mindestradius, den du hast. Gut, das Ganze natürlich durch Verputzen auch noch und Schleifen könntest du das auch noch hinkriegen. Kommt wahrscheinlich an, wie viel Mühe du dir machst.
Ja.
Ich weiß auch nicht, Grundecken sind auch praktisch, dann kannst du nicht gegen die Ecken treten.
Genau, und das ist ja auch wichtig halt beim Hausbau.
Ja, total cool fand ich halt, dass da überall, dass du die Steckdosen überall da reindrücken kannst.
Natürlich echt praktisch.
Weil gerade jetzt eigentlich auch in moderner Zukunft, es reicht halt nicht mehr, dass du eine Steckdose und einen Lichtschalter in einem Zimmer drin hast. Zum Beispiel, die modernen Anforderungen sind ja, dass du eben quasi die EJ45, also Ethernet-Kabel, wären ja auch cool, wenn man die durch die Wand direkt verlegen würde, weil du ja immer mehr Netzwerkgedönse hast. Oder mal ein HDMI-Kabel oder sowas. Smart Home wird immer wichtiger, also du wirst immer mehr Schächte brauchen und irgendwelche Steckdosen und sowas. Und dann drückst du das halt einfach rein. Und du kannst das halt dann dein Haus quasi wie eine Küche planen.
Das ist schon cool.
Du kannst das halt dann, machst du so eine Software, klickst dir das zusammen, drückst auf quasi wie beim 3D, du halt auf Print und dann. Das ist wie ein Fertighaus, nur cooler und schneller. Weil die Teile halt nicht vorgefertigt werden müssen.
Ja, das stimmt.
Und du kannst ja, weil da ist es auch schon mal, dass du sagst, ja, wir können ihnen das Fertighaus in 3 Wochen dahinstellen. Wenn sie sich an diesen Standardbaukasten halten und wenn sie irgendwelche Sonderwünsche haben wollen, dann dauert das halt, weil wir diese Module halt extra noch für sie anfertigen müssen. Und das hast du halt da alles nicht.
Das stimmt natürlich.
Wir müssen halt mal gucken, vielleicht wie lange das hält. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was mit diesem Spezialbeton, weil irgendeinen Grund hat es, dass man das bis jetzt nicht hatte.
Was heißt, irgendeinen Grund hatte es, dass man es bisher nicht hatte. Man hatte halt auch einfach keinen 3D-Drucker, ne, für Beton.
Ja, ja. Nein, aber ich meine jetzt, was der Beton gibt es jetzt ja auch schon seit der Bronzezeit. Da hat man immer Kies genommen und sowas. Das hat sich über Jahrhunderte entwickelt, dass das gut ist. Und jetzt musst du halt dann, weil du es halt druckbar machen musst, musst du halt Kompromisse eingeben. Das heißt, wahrscheinlich wird der von der Festigkeit her und von der Dauerfestigkeit muss man da wahrscheinlich einbußen.
Ja gut, aber dafür hast du ja immer noch dann den Kern sozusagen, den Stahlbetonkern. Das ist ja im Prinzip. Ja gut, aber
wenn dir halt da die äußere Wand wegmodert, wegbröselt, dann hilft dir der Kern halt auch nichts. Da, aber das ist ja auch, also das ist dann sind wir wieder bei dieser klassischen Wegwerfgesellschaft, weißt du, dann sagst du, ja, das Haus hält dann halt nur 30 Jahre und dann druckst du dir halt ein neues. Das ist aber ja auch eigentlich alles kein Problem, wenn du bis dahin die Recycling-Methoden für so ein Betonhaus halt.
Ja, außerdem.
Ernsthaft mal, wer von uns, von unserer Generation. Lebt tatsächlich noch, so weißt du quasi, wir sind ja geboren, aufgewachsen, ja, zur Schule, genau. Und dann sein ganzes Leben quasi an einem Fleck.
Ja, ist unrealistisch heutzutage und eigentlich.
Letztendlich, wenn sich ein Besitzer von einem Haus ändert, dann baut man das Haus sowieso komplett um. Also könntest du das dann auch neu drucken.
Ja, aber also ich muss sagen, ich glaube jetzt gar nicht mal, dass das so eine Gefahr ist mit dem Vermodern. In Anführungszeichen, weil ich denke mal...
So viel haben sie über den Beton nicht gesagt.
Ja, aber ich denke mal, stabiler als so ein normaler Außenhausputz wird es allemal sein.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt also bei Größenraten 80 Jahre oder sowas, aber bis dahin hat so ein Haus sowieso schon wieder sein Ablaufdatum überschrieben, also was die Modernisierung angeht.
Ich
wollte gerade
sagen, also ich glaube nicht...
Das sind aber auch, wenn man da sagen muss, du wirst jetzt hier keine 100, 200 Quadratmeter Villen mitbauen, sondern das ist eher so für Tiny Houses gedacht, also so weiß ich was. Also die 80 Quadratmeter fand ich jetzt schon sehr groß, weil du halt der 3D-Drucker halt auch nicht begrenzt groß ist. Und für so Tiny House-Konzepte
ist halt aber auch da wieder die Frage, ne, inwiefern diese Tiny Houses oder so überhaupt in der Zukunft relevant sein werden. Weil immer weniger Leute wollen aufs Land, wo du Platz für sowas hättest. Und in der Stadt wirst du nicht, wenn du einen Hektar Land, genau, wenn du einen Hektar Land hast, wirst du da nicht irgendwie 100 Tiny Houses hinmachen, sondern eher irgendwie einen Wolkenkratzer, wo du dann das Doppelte an Personen hinkriegst.
Natürlich.
Es hat sich verschluckt.
Das musst du wegschneiden, glaube ich, sonst wird man da taub. Oh, heilige Scheiße, ich habe mich, glaube ich, verschmuckt.
Also, wenn man nicht taub wird, dann lasse ich das auf jeden Fall drin. Allein schon als Unterhaltung. Und damit alle Zuhörer wieder wach sind. So, wir sind wirklich von unserem Thema abgekommen. Wir haben jetzt eine Stunde gequatscht und jetzt...
Nee, ich habe das Thema durch. Wir haben das, eigentlich war es ein gutes Diskussionsthema, weil du ja auch viel dazu wusstest.
Ja, gut.
Also, weil so... Ich kann jetzt keine chemische Formel davon nehmen, weil das halt alles Betriebsgeheimnisse sind. Wir können das gerne weiter noch beobachten. Ob sich das durchsetzt oder nicht, wirst du halt erst ein paar Jahrzehnte sehen. Oder ob es halt eher sowas für Liebhaber ist, so nach dem Motto, weil ich habe ein cooles 3D-gedrucktes Haus oder so.
Es bleibt spannend.
Das war's.
Gut.
Das ist mein Satz.
Kommen wir von gedruckten Häusern über Zementstaub zur Mondstauballergie.
Oh mein Gott.
Was für eine Überleitung, nicht wahr? Das war was, da bin ich drüber gestolpert, weil es, so ganz habe ich ehrlich gesagt diesen Artikel gar nicht verstanden, weil da ging es eigentlich eher darum, bezüglich alte Medikamente und ob man nicht alte Medikamente wieder aktivieren kann sozusagen, weil sie alt sind, heißt ja nicht automatisch, dass sie auch schlecht sind und so weiter, bla bla. Als Beispiel war da unter anderem Antihistaminikum, also ein antiallergisches Mittel und das wurde 2011 unter anderem auch von der WHO auf die Liste der unentbehrlichen Medikamente gesetzt, weil das relativ gut verträglich ist und einfach zu synthetisieren und man viel Erfahrung damit hatte und so weiter. Und das war damals, wurde es auch beworben, bei dass das Antihistaminikum war, was auch die Apollo 11 Mission dabei hatte, für den Fall, dass man irgendwie, wobei die es nicht als antiallergisches Mittel eigentlich genutzt haben, sondern eigentlich wegen der antiemetischen Wirkung, also gegen Übelkeit, um letztendlich die Weltallreiseübelkeit zu bekämpfen. Dafür haben die das genutzt.
falls sie sich da die Seele aus dem Leib genau. kotzen sollen.
Aber damit, das ist natürlich für so ein Pharmaunternehmen gefundenes Fressen, dass die damit werben können, ja, wir sind so toll, selbst die NASA nutzt
Weltraummedikament.
Genau, das Weltraummedikament. Und da war als lustige Anekdote drin, dass der, jetzt muss ich gerade den Namen raussuchen, der Harrison Schmidt, das war der, nicht der erste Mann auf dem Mond, sondern der letzte Mann auf dem Mond, 1972 mit der Apollo 17 Mission. Der hatte nämlich, nachdem er seinen Raumanzug ausgezogen hatte, der natürlich durchaus eingestaubt war durch den Mondstaub, als er über den Mond gelaufen ist, hatte der nämlich eine vermeintlich allergische Reaktion mit Heiserkeit, Naselaufen und Husten. Und das war natürlich für Forscher sehr interessant, weil genauso wie wir ja auch schon mal darüber gesprochen hatten, dass wenn wir andere Planeten erforschen und da irgendwas draufsetzen und da künstliches Leben gibt, kontaminieren wir das natürlich dadurch, dass wir da irgendwie eine Landungssonde oder so draufsetzen. Und genauso kann das aber eben auch Auswirkungen auf uns haben. Weil ich meine, wer hätte gedacht, dass man allergisch auf Mondstaub sein kann? Ich meine, niemand von uns hatte jemals Kontakt zum Mondstaub. Deswegen ist es halt auch interessant, ob das, sage ich mal, jetzt ein Einzelfall bei dem war oder ob 90% der Menschen, sage ich mal, jetzt theoretisch allergisch auf Mondstaub sind. Wobei da dann natürlich auch schon wieder die, jetzt nicht Skeptiker, aber, sage ich mal, Leute, die auch ein bisschen weiter gedacht haben, direkt gesagt haben so, ja, aber man hat ja jetzt gar nicht erforscht, ob das überhaupt wirklich eine Allergie ist. Weil man muss nämlich auch zum Beispiel bedenken, eins der Hauptminerale, sage ich mal, oder Gesteinsarten, ich weiß jetzt nicht, was der richtige Terminus dafür ist, was auf dem Mond vorkommt, beziehungsweise auf der Mondoberfläche, ist Regolith. Das ist einfach ein Mineral. Und dadurch, dass natürlich auf dem Mond keinerlei Wetter herrscht, ist Regolith, also sage ich mal, frei zerbröselter Regolithstaub, ist extrem scharfkantig. Deswegen vermutet man auch schon einfach, dass es gar keine echte allergische Reaktion war.
Sondern eher so eine,
genau,
so eine Aufschürfung.
Genau, quasi. Im Prinzip eine mikroskopische Verletzung und Aufschürfung der Schleimhäute, wodurch dann diese vermeintliche allergische Reaktion mit eben Naselaufen und so weiter hervorgerufen wurde, weil der Körper natürlich den Schadstoff möglichst schnell wieder loswerden will, ohne dass das jetzt wirklich ein allergischer Effekt war. Fand ich aber auf jeden Fall lustig, dass man eventuell allergisch auf Mondstaub sein kann.
Ja, wo du das gerade sagst, damit kann man gut Werbe machen, ist mir gleich wieder die Geschichte mit dem Space Pen eingefallen.
Meinst du Bleistift?
Die NASA. Nee, ja, das ist nämlich genau der Punkt, weil eigentlich wäre so, was in der Schwerelosigkeit brauchst du, wenn du da irgendwas an Notizen machen willst, beim Gemini-Projekt oder auch Apollo. Ja, Kuli, wenn du da irgendwelche Notizen machen willst. Kuli kannst du nicht benutzen, weil der funktioniert in der Schwerelosigkeit nicht, weil die scheiß Tinte ja nicht zur Kugel läuft. Wie soll
sie auch? Merkst du ja schon, wenn du mal versuchst, irgendwie an der Wand oder so, wenn du einen Zettel hast und darauf versuchst, länger zu schreiben, dann hört es auch irgendwann auf, weil du beim Schreiben dann Kugelschreiber,
falsch hältst,
das Wort meinte ich.
Noch so, und dann wäre natürlich die naheliegendste Variante, einen Bleistift zu nehmen, weil das ist das Problem nicht. Aber Graphit bei empfindlicher Elektronik, ne? Dann schwebt der scheiß Graphitstaub, der elektrisch leitend ist, dann in die Elektronik rein und dann hast du dann Kurzen drin. Also auch keine gute Idee. Und die NASA hat das Problem gelöst, indem sie halt von einer Firma für rund eine Million den Space Pen halt entwickeln ließ, der halt in der Schwerelosigkeit funktioniert. Und halt Temperaturen alle aushält. Ganz tolles Gerät. Für eine Million Entwicklungskosten, für einen blöden Stift. Und die haben dann halt 34, über die Mission halt 34 Stück zum Preis von $4,300. Also irgendwie $130 pro Stück hat dann jeder Stift gekostet. Ne? Und waren da mega stolz und den konntest du dann auch so in so Souvenirläden halt kaufen. Und der Space Pen, Pinnacle of Engineering. Irgendwann haben die Russen dann auch für ihr Sojus-Programm auch welche gekauft, so weil sie wahrscheinlich das auch cool fanden oder so. Aber weißt du, wie sie das bis dahin gemacht haben? Die sind ja, als die Sowjetunion noch unterwegs war, Wachsmalstifte.
Ha! Ja, gar nicht doof.
Nee, ne?
Stimmt. Die Frage ist, hätte nicht theoretisch einfach ein Filzstift es auch getan?
Und dann läuft auch nichts.
Na wieso? Kapillarkraft? Das müsste doch gehen, weil ich meine, Bäume...
Funktioniert der über Kapillarkraft?
Ja, natürlich, wie denn sonst?
Ja, das läuft ja auch nach unten.
Ja, aber du hast ja einen Filzstift.
Auslaufende Filzstifte.
Hast ja, wie der Name schon sagt, so eine Filzspitze. Und die saugt das natürlich aus dem Behälter mit der Kapillarkraft. Und ich meine, Bäume saugen ja letztendlich nur durch die Kapillarkraft die Flüssigkeit ein paar hundert Meter hoch, theoretisch. Okay, nicht paar hundert, aber ein paar zehn Meter.
Da traue ich mir jetzt keine Aussage zu, wie das in Schwerelosigkeit funktioniert oder nicht. Ob das hat, ob in der Kapillarkraft, ob da G irgendwie, also die Gewichtskonstante irgendwie mit drin hängt. Ich kann das ja mal fürs nächste Mal, recherchiere ich das mal durch. Das interessiert mich jetzt. Aber Wachsmalstifte war genial.
Ja klar, das war natürlich noch einfacher, aber also, ich meine, wenn es ein Baum schafft mit der Kapillarkraft, ich, ja gegen die Erdanziehungskraft hochzuziehen.
Lass das jetzt ja, mal, okay. Ja, aber das heißt ja nicht, dass es keinen Einfluss darauf hat. Das kann ja genau sein, dass es genau das braucht, damit das da hochläuft. Ja. Wir schauen es mal nach.
Du schaust es nach,
wie das funktioniert. Ja, weil jetzt nützt uns das nicht. Ich müsste das jetzt auch okay. Nachrecherchieren.
Gut. Das zweite Lustige, was ich rausgefunden habe auf der Suche nach geeigneten Themen hier für unseren Podcast, war die Anglerfisch-Symbiose. Jeder kennt, glaube ich, den Anglerfisch spätestens seit dem Animationsfilm Findet Nemo. Genau, das sind diese absolut wirklich ja gruselig aussehenden Viecher aus der Tiefsee, die da irgendwie in, weiß gar nicht, ein paar hundert Meter Tiefe liegen, wo kein Licht der Erdoberfläche mehr hinscheint, und da dann eben so eine lustige Antenne haben, die dann leuchtet, um entsprechend Futter anzulocken.
Wie? Unterhalb von 300 Meter Tiefe.
Ja, also tief. Jetzt ist es halt so, da wo halt die Tiefsee ist, ist es ja generell so nicht viel mit Leben. Und demnach ist es natürlich für diese Anglerfische auch gar nicht so einfach, sich fortzupflanzen. Und jetzt haben nämlich, oder ich weiß gar nicht, seit wann das so ist, aber den Artikel habe ich jetzt eben gelesen gehabt, da haben Forscher nämlich herausgefunden, wenn ein Anglerfischmännchen und ein Anglerfischweibchen sich mal gefunden haben, dann verwachsen die.
Ich sehe das gerade, das sieht ja voll eklig aus.
Die verbinden ihre Verdauungs- und Atmungsorgane und gehen eine lebenslange Symbiose ein. Damit die.
Die Männchen sind ja winzig im Gegensatz zu den Weibchen.
Damit die eben entsprechend weiter überleben können überhaupt. Und eben Nachkommen zeugen können. So nach dem Motto: Scheißegal, wer du bist, ich habe überhaupt mal einen vom anderen Geschlecht gefunden. Du bleibst für immer bei mir. Ja.
Weißt, das steht unter dem Stichpunkt Sexualparasitismus.
Trifft das Ganze ja eigentlich ziemlich gut, muss man sagen.
Aber das ist ja das Gegenteil von Symbiose quasi.
Ja, stimmt eigentlich.
Also ja, was jetzt?
Naja, ich finde, es ist eigentlich beides nicht so richtig, weil ich meine, Parasitismus bezeichnet ja, dass man, also dass der eine,
du meinst, es profitieren ja beide davon.
Genau, weil letztendlich überlebt dadurch ja die Art und das bringt ja beiden in dem Sinne was.
Das arme Männchen.
Ja.
Oha. Oha.
Fand ich auf jeden Fall gruselig, aber irgendwie auch lustig.
Ja. Ja gut, die Viecher sehen sowieso schon
stimmt,
gruselig.
Da macht's, also, da macht so ein Pickel, so ein zusätzliches Männchen als Pickel auch nichts mehr aus.
Die sind echt winzig im Gegensatz. Das sieht aus wie so ein Furunkel.
Ja.
Googelt das mal.
Genau, schaut es euch an.
Oha.
Gut, soll ich direkt weitermachen mit meinem Plastikbaby oder sollen wir erst über die Zeitumstellung diskutieren?
Wir machen mal mit deinem Plastikbaby. Du hast ja danach noch was.
Ja, aber das andere, das ist ja auch relativ kurz erzählt. Das ist sowieso ein bisschen tricky zu erzählen, muss ich gestehen. Aber dazu kommen wir dann später. Plastikbaby. Klingt spektakulärer bzw. verwirrender, als es letztendlich ist. Es gab jetzt einen Artikel im Oktober in Nature Foods, wo eine Forschungsgruppe,
ist quasi Bio,
in eine Forschergruppe eben geschaut hat, wie viel Mikroplastik eigentlich ein Säugling in den ersten 12 Lebensmonaten aufnimmt, wenn die Nahrung in Flaschen auf Polypropylenbasis zu sich nimmt, zubereitet wurde, zu sich nimmt. Weil
wie misst man das? Mixt man danach das Baby und guckt danach?
Oder? Nee, aber du kannst ja gucken, wie viel Mikroplastik du in so einer Portion hast und das dann extrapolieren. Die werden jetzt nicht die Babys durchgemessen haben.
Also, ja, hätte ja sein können, dass du guckst.
Und, ja. Und das ist insofern relevant, weil gerade, sage ich mal, jetzt hier in der westlichen Welt sind Babyflaschen auf Polypropylen-Basis im Prinzip der Goldstandard, also nicht Goldstandard, aber der Standard. Weil
so, dann wäre das ja durchaus mal interessant,
weil extrem günstig, einfach herzustellen, es ist leicht, du kriegst es überall und es ist ja, ubiquitär, sage ich mal, verfügbar in der westlichen Welt. Jetzt kommt es nämlich durchschnittlich, also in dieser Studie haben sie insgesamt in 12 verschiedenen Ländern das Ganze analysiert, nicht nur Europa, auch hier Australien, Afrika, Asien, also im Prinzip einmal einen Querschnitt durch die Welt gemacht. Und durchschnittlich kam dabei raus, dass ein Säugling eben in den ersten 12 Lebensmonaten, wenn die Nahrung in so einer Polypropylenflasche hergestellt wurde, täglich 1,6 Millionen Mikroplastikpartikel zu sich nimmt. Jetzt kann man natürlich erstmal sagen,
das ist eine tolle
genau,
Zahl.
Genau, das ist eine tolle Zahl. Was sagt mir das? Zum Vergleich, laut WHO nimmt im Weltdurchschnitt ein Erwachsener pro Tag 600 Partikel mit der Nahrung auf.
Ja, aber wieso geben die das in Partikeln an? Was sagt mir diese Partikelzahl?
Du bist blöd, du machst meinen ganzen Aufbau hier kaputt.
Achso, es tut mir leid. Ja, das ist eine furchtbar hohe Zahl.
Genau, das ist bitte die Reaktion, die ich mir gewünscht habe. Nein, du hast natürlich vollkommen recht. Die Frage ist, wie das überhaupt definiert ist mit Partikeln. Weil das ist nämlich auch unter anderem der Knackpunkt. Mikroplastik ist halt wirklich eine Definitionssache, weil es...
Ich glaube, das hatten wir, die Diskussion hatten wir schon mal, als ich dieses Plastik-Tracking im
genau.
Pazifik.
Genau, weil das ist nämlich, als Mikroplastik zählt offiziell im Prinzip alles und alles ab 5 mm. Und
ich glaube nämlich, ja, genau so das hatten wir die dann nämlich.
Man kann
auch
davon ausgehen, dass wenn du da deine Babynahrung zu dir nimmst aus dem Fläschchen, dass da kein Stückchen von 5 mm Größe drin sein wird. Die haben natürlich diese Plastikpartikel auch analysiert und dabei kam dann eben raus, dass die Mehrzahl dieser Plastikpartikel eine Größe von unter 20 Mikrometer hat, also wirklich Mikroplastik. Also das hat einen Namen Mikroplastik auch, sage ich mal, in dem Sinne verdient.
Dann müsstest du dir fast schon einen neuen Begriff dann ausdenken, Nanoplastik.
Nanopartikel waren Billionen da drin.
Ach stimmt, oh kacke, ja dann, irgendwas hat, aber dazwischen gibt es nichts, ne?
Nee, dazwischen gibt es nichts. Aber um zurück nochmal zu dem Artikel an sich zu kommen. Und zwar ging es darum erstmal noch, wenn man das Ganze nach WHO-Empfehlung auch herstellt. Und nach WHO-Empfehlung ist es so, dass man diese Polypropylenflasche als erstes mit kochendem Wasser keimfrei reinigen soll und dann die Babynahrung mit 70 Grad warmem Wasser zubereitet und das Ganze dann eben auf Körpertemperatur abkühlen lässt und dann dem Baby verfüttert. Und da ist nämlich auch...
Dem Baby verfüttert.
Der wilde Bestie.
Ja, hier zum Fraß.
Genau. Aber genau da liegt nämlich auch unter anderem das Problem. Polypropylen ist zwar eigentlich lebensmittelecht und nach aktuellem Kenntnisstand ungefährlich für den Menschen, aber halt nicht so richtig thermostabil, was das angeht. Ich weiß nicht, ob du dich vielleicht noch daran erinnern kannst, aber so meine Mutter hatte Ewigkeiten noch so ein altes Babyfläschchen von mir, weil die das immer ganz gerne für kleinere Millilitermengen zum Abmessen einfach genommen hat, weil du da halt so eine Milliliter-Skalierung drauf hattest auf so einer, weiß nicht, 100 Milliliter Babyflasche oder so. Und hat die dann eben auch, weil es nur für Backen oder Kochen genutzt wurde, halt einfach immer in die Spülmaschine geschmissen und das wird dann ja auch so 60, 70 Grad heiß. Und da konntest du im Prinzip von Spülmaschinengang zu Spülmaschinengang auch beobachten, wie da so wirklich ganz feine Risse drin entstanden sind, sodass die, bevor wir sie dann irgendwann weggeschmissen haben, das eigentlich eher schon Milchglas ähnelte, als wirklich noch durchsichtigem Plastik. Und das kommt halt einfach durch diese thermische Belastung unter anderem.
Es heißt Kunststoff.
Kunststoff. Mein Gott. genau. Und jetzt ist es aber auch so, ich meine, wir sind uns natürlich einig, dass auch ein, sage ich mal, 5 mm großes, in Anführungszeichen, Mikroplastikstück vom Darm nicht aufgenommen wird, sondern wahrscheinlich einfach unverändert den Weg durch den Darm nach außen wiederfindet. Interessanterweise ist es so, dass Mikroplastikstücke unter einem Mikrometer, also eigentlich dann ja schon wahrscheinlich Nanoplastik, würde ich mal tippen,
Submikroplastik,
genau, auch nicht mehr aufgenommen wird. Das heißt, man weiß...
Das ist auch schon zu groß.
Nee, zu klein, lustigerweise.
Ach so, ach, das ist dann unten aus der Skala
genau, raus. Genau, weil, das, weil okay. Die Teile, diese Mikroplastikstücke dazwischen, da weiß man noch gar nicht, das ist eh so ein bisschen eine Blackbox, man weiß gar nicht so richtig, ob und wie viel davon aufgenommen wird. Boah, weil das Problem ist nämlich, die, also normalerweise funktioniert das halt so, dass eben Nährstoffe in den Darmzellen an irgendwelche Rezeptoren binden und da eben festgehalten werden und dann durch Phagozytose, also dadurch, dass ich letztendlich das Ganze in die Hülle von den Zellen einstülpt, in die Zelle aufgenommen wird und da dann eben weiterverarbeitet wird. Und da wird es dann eben verarbeitet, in Anführungszeichen. Aber man weiß gar nicht, inwiefern überhaupt diese Plastikstücke, sag ich mal, entsprechend gut genug an die Darmschleimhaut binden kann, um letztendlich überhaupt aufgenommen zu werden.
Das könnte man ja dann mit dieser fancy Darmhaut
könnte man also zum Beispiel
Petrischale testen.
Ja. Was wiederum, wo die sich letztendlich dann doch einig sind, wobei das jetzt nicht zwangsläufig dann Kinder betrifft, sondern einfach generell, ist, wenn du zum Beispiel eine Darmentzündung hast, speziell jetzt, sage ich mal, so chronische Darmentzündung Richtung Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, da hast du natürlich eine gestörte Darmbarriere auch. Da kann es dann schon wieder gut sein, dass diese Mikroplastikpartikel aufgenommen werden und in die Blutbahn gelangen. Und da weiß man dann auch nicht, macht letztendlich oder ist letztendlich der Kunststoff das Problem? Oder ist es eventuell so, dass theoretische Kontamination dieses Kunststoffpartikels dadurch dann im Prinzip nur diesen Kunststoff als Trägermedium nutzen, um letztendlich in die Blutbahn zu gelangen? Was man aber schon rausgefunden hat, ist, dass, dass dieses, dieser Mikrokunststoff bzw. Mikroplastik auf jeden Fall die Darmflora beeinflusst. Also sprich die Balance von entsprechenden Bakterien in unserem Darm. Und die sind ja, wie man mittlerweile auch weiß, haben ein empfindliches Gleichgewicht, was dafür sorgt, dass unser Darm so funktioniert, wie er funktioniert. Und auch nicht irrelevant ist für die Bereitstellung und Aufspaltung von Nährstoffen, die wir sonst von unserem Körper aus gar nicht aufnehmen können. Deswegen ist man weiß, Kinder sind besonders in der westlichen Welt, wenn sie aus Plastikflaschen das aufnehmen, auf jeden Fall einer enormen Mikroplastikbelastung ausgesetzt. Man weiß nur noch nicht so richtig, ist das überhaupt relevant.
Ja. Da würdest du jetzt wahrscheinlich wieder argumentieren, die Dosis macht das Gift.
Ja, du weißt ja noch nicht mal so.
Ja. Ja, ja. Interessant.
Aber was auf jeden Fall...
Glasflaschen.
Genau. Das war auch ein Punkt, da komme ich gleich noch zu. Letztendlich das Fazit, was die, sag ich mal, hier in Deutschland daraus geschlossen wurde, kam vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Und die sagen letztendlich, dass nach dem derzeitigen Forschungsstand aufgrund der Ergebnisse von entsprechenden In-vitro-Untersuchungen und auch Tierexperimenten bisher nicht zu, also kein Anhalt dafür besteht, dass Mikroplastik in Lebensmitteln gesundheitliche Risiken für Menschen darstellen.
Oh, lustig. Also, das hört sich so furchtbar kompliziert an. Und dann kann man auch absolut
verstehen. Naja,
weißt du, wenn du sowas das tut mir. Ja, nein.
Die Aussage ist ja letztendlich.
Der
das Wissen, was wir aktuell haben, heißt, es ist ungefährlich.
Ja, aber wir trauen uns auch nicht zu sagen, es ist.
Da kannst du ja auch
so
nicht.
Aber das. Ja, eben, aber das ist ja das immer, was das Problem ist, was Tür und Tor für so Verschwörungsmythiker auflässt oder die für diese Alternativen, ich mache Anführungsstriche hier, Fakten und sowas. Wenn er mir gesagt hat, ja, die Wissenschaftler wissen es ja auch nicht besser. Ja, aber wir haben immer einen jetzigen Kenntnisstand, ja. Von dem können wir ausgehen. Aber wenn das halt wenn man halt was anderes rausfindet, das heißt dann nicht, dass man es halt nicht wusste, man wusste es einfach nicht besser. Ja. Und letztendlich genauso läuft ja wissenschaftlicher Fortschritt, dass man eine These aufstellt und dann eine Gegenthese. Und wenn man, wir wissen es jetzt zu dem Zeitpunkt nicht besser und es deutet aber nichts darauf hin, dass was dagegen spricht. Sobald man aber was da findet, was dagegen spricht,
that's it. Und es wird auch immer in der Forschung so sein, man kann natürlich sicherer und unsicherer forschen, aber letztendlich lernt man auch nur mit Fehlern. Ich meine, das beste Beispiel ist auch zum Beispiel Contagan. Ne?
Das ist schon ein krasses Beispiel, oder was mir jetzt auch wieder über den Weg gelaufen ist, Asbest. Ja,
man wusste es einfach nicht besser.
Die Wunderwaffe der 60er.
Man wusste es nicht besser.
Überall reingehauen, die Scheiße, weil das Wunder, das hat super viele tolle, wirklich grandiose Eigenschaften. Es hat eine Eigenschaft, die
Schlechtes.
Die nicht so toll ist. Ja. Aber alle anderen Eigenschaften sind wirklich ganz großes Kino.
Ja, oder wenn man bedenkt, die Entdeckung von Röntgenstrahlen, ne?
Oh ja, das hat man
auch überall. Ja,
das
wirklich
war früher ein Party-Gag.
Ich wollte gerade sagen, die haben ja als Party-Gag, haben die sich ja kompletten Körper geröntgt und auch unter, sag ich mal, laufender Röntgenaufnahme irgendwelche Faxen gemacht, Sachen gegessen, um zu gucken, wie das aussieht und so weiter. Ja, war halt.
Kann man genau, machen?
War halt nicht so ganz gesund, aber das wussten sie damals auch nicht.
Marieke Röhr hat sich die Scheiße in ihr Müsli quasi gebröselt, aber die Frau ist auch alt geworden damit.
Ja, und ich meine, früher wurden Zigaretten ja sogar als Medikament bei Asthma eingesetzt.
Ja, das ist absolut logisch.
Deswegen ist es halt auch so eine Sache. Ich meine, aktueller Wissensstand ist, es macht nichts Schlimmes, aber es ist halt auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und
den werden wir nie erreichen.
Und wo du es jetzt gerade schon angesprochen hast, Alternative wäre natürlich Glas oder Metall. Wobei man.
Na, Metall weiß ich nicht.
Genau, das ist nämlich zum Beispiel bei Metall ist halt auch wieder die Frage.
Da lösen sich auch immer welche und dann hast du Schwermetalle.
Wenn du Bare Metal, also im Prinzip einfach Blankmetall nimmst, dann können sich da natürlich auch, gerade sag ich mal, auch wenn du jetzt Milch oder so drin hast, da hast du ja auch Milchsäure unter anderem drin. Das kann natürlich auch da, sag ich mal, Ionen oder sowas rauslösen. Da weiß man auch nicht, ist das auf Dauer eventuell ungesund. Gerade, ich meine, gut, wenn du, sag ich mal, jetzt eine Trinkflasche hast, da kannst du davon ausgehen, dass zumindest, wenn die in westlichen Ländern produziert ist, keine Schwermetalle drin sein werden in Legierungen.
Nee, das ist ja, die Schwermetalle ist ja ein sehr dehnbarer
Begriff. Keine schädlichen Schwermetalle.
Aber ja, Kupfer ist zum Beispiel auch nicht so knorke. Nee. Und das würde man jetzt nicht einfach als Quecksilber, sind wir uns alle einig.
Ja, oder Blei. Genau, aber deswegen, da weiß man es nicht. Da müsste man dann zum Beispiel, ich meine, ist ja auch eigentlich bei Trinkflaschen der Standard, dass wir, auch wenn sie aus Metall sind, dass die eine Lackbeschichtung haben, egal ob jetzt Pulverbeschichtet oder sonst was. Da kann sich dann wieder Mikroplastik theoretisch lösen. Ne? Und bei Glas ist auch die Frage, ich meine, gut, Glas ist natürlich, sage ich mal, wesentlich inerter, was sowohl chemische als auch physikalische Einwirkungen.
Ja, und letztendlich fällt die Flasche dann runter und das Baby schneidet sich dran.
Und genau, und also, was ich mir halt auch gedacht habe, ist, ich meine, ich habe keine Kinder, ich weiß jetzt nicht, was Standard ist, aber wenn du zum Beispiel in Urlaub fährst, ich weiß nicht, dann nimmst du 3-4 Fläschchen vielleicht mit oder so, weil ich meine, du nimmst ja nicht nur eine einzige mit. Das ist natürlich auch wieder Gewicht, so Glasfläschchen. Das muss ja auch stabil sein. Das machst du ja nicht aus der Wanddicke vom Reagenzglas oder so. Und ich meine, wie gesagt, Glas wird da, die Gefahr, dass da die Mikro sich großartig Mikropartikel ablösen, ist, denke ich mal, geringer als bei als bei Kunststoffflaschen. Es ist auch thermostabiler.
Kommt dann noch Mikroglas.
Es ist auch thermostabiler definitiv als Kunststoff, da sind wir uns einig. Aber zum Beispiel, ich meine, was auch ein Beispiel ist dafür, dass, sage ich mal, jetzt Sand, beziehungsweise dementsprechend dann auch theoretisch Mikropartikel von Glas schädlich sein können, ist die sogenannte Silikose einfach, was ganz viele Arbeiter zum Beispiel in Indien kriegen, die in so Jeanswäschereien arbeiten, weil da werden, damit die diesen Used Look kriegen, werden die unter anderem gesandstrahlt und die atmen dann halt Sandstaub ein und das kann zu ganz, ganz bösen, knotigen Veränderungen in der Lunge führen, wo dann die auch alle verrecken. Weil
dieser feine...
Das kann die Lunge nämlich auch nicht gut ab und wer weiß, was diese kleinen Partikel im Darm machen, weiß natürlich auch nicht.
Alles bringt einen
um. Genau. Das Leben ist eine Krankheit, die tödlich endet.
Oh Gott. Jetzt wird es wieder ganz schlimm, ja.
Aber ich muss sagen, ich war schon, als ich das gelesen habe, ein bisschen auch wenn man natürlich nicht weiß, inwiefern das überhaupt relevant ist, schockiert, dass es doch die Mikroplastiklast so enorm hoch ist. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet.
Aber Mikroplastik ist bei uns jetzt einfach negativ belegt, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, ist halt gar nicht krass, weil alle sagen, ja, Mikroplastik ist schlecht, aber wir können noch nicht mal definieren, was heißt denn jetzt schlecht, weil wir einfach es ja nicht wissen. Vielleicht ist es Mikroplastik gar nicht, also solange du halt nicht so ein großes Stück verschluckst, dass du daran erstickst, vielleicht ist es auch egal.
Ja, also. Und ich meine, man muss ja auch sagen...
Aber wo kommt das denn her, dass Mikroplastik als Begriff so negativ besetzt ist?
Ich glaube...
Einfach, weil die Leute ungerne Kunststoff essen, oder?
Bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen überfragt. Ich glaube, das kommt ursprünglich eigentlich dadurch, dass wahrscheinlich so viele... Ich glaube... Da waren wirklich so Kleinstteile im Sinne von so um die 5 mm, glaube ich mal, würde ich mal tippen zumindest. Gemeint, dass man eben viele fraglich veränderte Meereslebewesen gefunden hat, wo die das eben im Verdauungstrakt gefunden haben. Da, also das war zumindest das erste Mal, wo ich Mikroplastik gehört habe.
Hey, da müssten doch auch wieder die Leute kommen und sagen, der ist nicht am Kunststoff gestorben, sondern mit dem Kunststoff.
Tja, das weiß man nicht. Vor allem, was ich mich auch frage, das ist jetzt ja ein sehr explizites Beispiel, weil man sagt, halt bei Kunststoffflaschen aus Polypropylen ist halt auch wieder die Frage, ist jetzt Mikroplastik generell schädlich oder ist zum Beispiel, Mikroplastik aus Polypropylen ungefährlich, aber zum Beispiel jetzt aus
oder schädlicher,
PET, ja. PVC, ABS, was es sonst noch alles an Kunststoffen gibt.
PET, genau. Es gibt, das ist ja das Lustige an diesen Kunststoffen, es gibt unendlich viele Kombinationen, weil es werden ja auch immer dauernd neue
entwickelt. Ja, und ich meine, allein wenn du dir schon das Beispiel Polyethylen anguckst, gibt es ja Low Density und High Density. Das heißt, allein schon, wie du das Ganze polymerisierst, macht schon auch einen Unterschied, was die chemische Stabilität angeht.
Ja, ja. Und dann hast du letztendlich, wir können das auch andere Auswirkungen wieder haben. Also das war nämlich auch noch ein Gedanken, den ich hatte, weil das Entwicklungspotenzial bei den Kunststoffen ist halt auch so hoch, vielleicht, weißt du, und wenn du dann irgendwann rausfindest, oh, der ist thermisch noch stabiler und noch weniger abrasiv oder sowas, und dann fängst du diese ganze Studie aber wieder von vorne an, weil du ja da nicht pauschalisieren kannst. Wir haben jetzt Ergebnisse für Polypropylen, dann übertragen wir das jetzt mal eigentlich. Dann musst du ja für einen anderen Kunststoff halt wieder von vorne anfangen. Ja. Und deshalb, glaube ich, wird das so eine Never-Ending-Story.
Ich befürchte es auch. Ich glaube, damit werden wir uns auch noch lange, lange umschlagen müssen.
Das wird wahrscheinlich eher so eine Glaubensfrage. Ja. Mir schmeckt das Wasser aus den Glasflaschen besser. Die Milch aus den Glasflaschen.
Ich muss sagen, ich finde jetzt, also wenn man davon absieht, dass es natürlich, also jetzt vom Umweltfaktor auch mal absieht, ich finde Glasprodukte auch einfach von der Haptik her irgendwie angenehmer.
Ja, aber genau, das spielt ja auch immer noch viel mit rein, weil das ist letztendlich immer ein Produkt und da kauft natürlich auch immer ein bisschen dann das Design mit dazu und erzählt halt sowas eben wie taktile Eindrücke halt auch drauf.
Ja.
Das war zum Sonntag.
Du musst noch über die Zeitumstellung reden.
Ja, apropos Zeit. Ja, es war jetzt wieder letztes Wochenende Zeitumstellung. Und jedes Jahr quasi im Frühjahr, und also ich muss sagen, im Herbst das Zurückstellen ist bei mir nicht so schlimm, aber im Frühjahr dieses mit die Stunde vorstellen, boah, ey, da kriege ich einen Anfall. Das merke ich immer, eine Woche lang bin ich immer wie so in einer anderen Dimension irgendwie. Das kann ich überhaupt nicht gut. Und da habe ich mir gedacht, so, bildet man sich das eigentlich nur ein? Gibt es da wissenschaftliche Begründungen zu? Und vor allen Dingen, warum machen wir den Bullshit? Ne? Wenn das so inconvenient ist, wieso machen wir das? Und da habe ich nämlich mal jetzt rausgefunden, das war nämlich eine Energiestudie aus Österreich. Von der Johannes Kepler Universität aus Linz.
Aus Linz.
Die haben sich halt angeschaut, also der Dr. Robert Tichler und seine Konsorten
so fleißigen Helfer
haben sich angeschaut, ja, die energetische und wohlfahrtsökonomischen Auswirkungen der Zeitumstellung im Frühjahr und im Herbst in Oberösterreich, heißt diese Ausführung. Aber das hat mir erstmal gereicht, weil ich wollte ja nur so ein paar Basisinformationen haben. Und wo kommt das her? 1784 hat der amerikanische Minister Benjamin Franklin, hat man vielleicht schon mal was von gehört, also in Frankreich die Einführung einer sogenannten Daylight Saving Time quasi propagiert, um Kerzenlicht zu sparen und vor allen Dingen den Kohlebedarf zu senken.
Ja gut, damals war das natürlich relevant, ne?
Ja, und die Umsetzung ist dann tatsächlich der Idee während des Ersten Weltkriegs dann erfolgt, weil da war halt sowas wie Energieträger halt knapp. Und dann hat man halt sich gedacht, wenn wir da was sparen können, ist das ja schon mal gut. Und seitdem dünkelt das halt so vor sich hin und ja, so wirklich habe ich das Gefühl, wird das halt nicht revidiert irgendwie. Oder dass man das halt guckt, ob das immer noch zeitgemäß ist oder nicht. Und jetzt haben sich diese Leute von der Uni halt mal angeschaut, ja, was gibt es so für Effekte? Also du hast einmal die energetischen Effekte, also was wie Strom, Treibstoff, Raumwärme oder was auch immer, ne? Und halt nicht energetische Effekte, so was ich halt gesagt habe, die Auswirkung auf den Biorhythmus, also dass ich halt dann irgendwie eine Woche in einer anderen Dimension lebe. Oder also dann auch vielleicht auf dein Freizeitverhalten, weil abends ist es dann, wenn es einfach dunkler ist oder sowas. Weißt du, sonst gehe ich abends immer, bin ich immer noch eine Runde laufen gegangen, aber ich habe halt auch keinen Bock im Stockdustern durch die Gegend jetzt zu stiefeln bei dem Wetter. Und gerade bei den biorhythmischen Auswirkungen, hier so eine Schlafstörung, Leistungsfähigkeit im Beruf, da bist du nämlich halt wieder bei den ökonomischen Auswirkungen. Wenn ich total neben der Spur bin und dann auf der Arbeit sitze und quasi erstmal 3 Stunden und 2 Kaffee brauche, bis ich irgendwie einen Gedanken gerade ausfassen kann, dann kostet das ja auch Geld, dann ist das, verursacht das ja auch einen wirtschaftlichen Schaden. Verkehrsunfälle haben sie auch noch sich angeschaut, durch unausgeschlafene und
gibt es da einen relevanten
Peak? Kaputte Leute.
Zur Zeitumstellung?
Ja, das habe ich mir dann nämlich angeguckt. Also ne, die Energie, erstmal haben sie sich dieses energetische Zeug angeguckt, ne? Weil du hast ja Energie durch künstliche Nutzung des Tageslichts, sollte man ja dann sparen. Also wenn es hell ist, brauchst du keinen weniger Strom. Und wenn es hell ist, ist es auch wärmer, also brauchst du weniger Heizung. Also sollte es, also wenn du die deinen Tag-Nacht-Rhythmus, also deine Hauptnutzungszeit zwischen 6 und 22 Uhr, dann immer so anpasst, dass du die meisten Tag-Nachtstunden hast, sollte das halt ein Optimierungsding quasi darstellen. Und das haben sie sich halt so auch erstmal ein bisschen Literatur recherchiert und sowas und haben sich das dann mal angeguckt, was das ist. Das ist irrsinnig lang. Das ist fast so ein Buch einfach, wie sie sich das angeguckt haben. Und eigentlich, was ich mir da nur noch rausgesucht habe, ist die Ergebnisse, die sie daraus dann gezogen haben. Nämlich die energetischen Effekte, die haben sie quasi immer, haben sie die Kosten in Millionen Euro bewertet. Und zwar immer ein Mindestwert, ein Mittelwert und ein Maximalwert. Also zum Beispiel die energetischen Effekte, Strom, wenn du halt die Zeitumstellung jetzt hättest, bringt dir das 8, also in Oberösterreich wohlgemerkt. Aber das ist uns ja egal wo. Das, als Zahlen soll uns das jetzt reichen. Dann hast du Stromersparnisse von 8,9 Millionen Euro. Im Mittel. Dadurch, dass du die Zeit umstellst. Allerdings hast du höhere Treibstoffkosten, weil du mehr heizen musst.
Okay.
Aus irgendeinem Grund. Das steht alles da drin, aber das fasse ich jetzt nicht an. Heizkosten waren nochmal separat, also Treibstoff für Autofahren oder sowas. Warum das so viel mehr ist, weiß ich nicht. Aber dann haben sie, und Heizkosten 1,7 Millionen mehr. Und dann rechnen sie das an und dann sagst du, ja, als energetische Effekte spare ich dann summa summarum 3,7 Millionen Euro durch die Zeitumstellung. So, und dann kommen noch so interessante Sachen wie die nicht energetischen Effekte. Also die Zahlungsbereitschaft durch Schlafstörungen, haben sie zum Beispiel gesagt. Das kostet dann in Oberösterreich 42,4 Millionen Euro.
Nein.
Also durch die Zahlung machst du einen Schaden von 42,4 Millionen Euro. Und dann aber durch die Anpassung der angepassten Tagzeit gewinnst du wieder 50 Millionen. Also bist du ein bisschen im Plus. Und dann haben sie noch geguckt, so eben das mit den Verkehrsunfällen oder sowas, dann haben sie gesagt, das mehr an Verkehrsunfällen, dadurch, dass die Leute alle neben der Spur sind, sind ungefähr 600.000 Euro.
Das ist ja echt überschaubar.
Ja, in Oberösterreich.
Ja, okay.
Also im Verhältnis, ja. Und halt diese, was ich gesagt habe, Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz haben sie auch 2,7 Millionen kostet das. Und dann kommst du halt bei den nicht energetischen Effekten so auf 4,4 Millionen Euro, die du sparst. Wenn du das zusammenrechnest, bringt dir die Zeitumstellung in Oberösterreich 8,1 Millionen im Mittel. Hm. Also ja, die Frage einfach nur mal beantwortet. Zeitumstellung bringt was. 8,1 Millionen. Die Frage ist, ist es das wert? Für mich ein ganz klares Nein. Mir geht das auf den Zeiger.
Die Bevölkerung hat Oberösterreich nur mal so. Weißt du das ungefähr?
Keine Ahnung. Jetzt ist irgendwo da in den bayerischen, in den Alpen da. Bayerischen Inzuchttälern wollte ich schon sagen. Nein, aber da irgendwo in den Alpen halt. Oberösterreich. Land Oberösterreich hier. Hauptstadt ist sogar Linz. Hm. Also haben die sich vor der Haustür geguckt. 11,9 Millionen Quadratkilometer. Bezirke, Gemeinden, oh, wirklich? Bevölkerung hier, Einwohner, 1,5 Millionen.
Also ein Gewinn von ungefähr 1 Euro pro Person.
Ja, toll, und dafür bin ich eine Woche neben der Spur.
Also, ohne Witz, da bin ich auch gerne bereit dafür, einfach diesen Euro irgendwen in die Hand zu drücken. Die
Kaffeekasse zu schmeißen.
Und stattdessen in Ruhe gelassen zu werden.
Ja.
Ja. Nee, aber das ist auch tatsächlich ganz interessant, weil das, ich habe ja auch...
Hast du da auch Probleme mit? Oder bin ich da alleine?
Also ich merke es halt hauptsächlich eigentlich an dem einen Tag, wo halt die eine Stunde weniger Schlaf hast. Das ist ja im Prinzip wie ein Mini-Jetlag. Und das ist aber auch wirklich ganz interessant. Ich habe jetzt leider keine, sag ich mal, Quellen, die ich dazu geben kann. Aber da, wo ich, hatte ich auch letztes Mal erzählt gehabt, da mit dieser Doktorarbeit zu Jetlag und so weiter, die haben auch im Institut, wo ich da war, die haben auch eine große, sag ich mal, Abteilung, über die auch unter anderem diese Jetlag-Studie logischerweise lief, bezüglich Chronobiologie, beziehungsweise halt Schlafbiologie. Und in dem Zusammenhang hatte ich da auch mal ein paar Paper gelesen gehabt, dass da aus irgendeinem, sag ich mal, oder zumindest war das das, was ich damals gelesen habe, ich weiß jetzt nicht, ob das mittlerweile schon wieder überholt ist vom Forschungsstand her, aber dass das lustigerweise auch irgendwie aus einem nicht wirklich erklärbaren Grunde eine gewisse subjektive zumindest Verschlimmerung hat, weil ich meine, so Sachen kannst du natürlich nur bedingt objektiviert messen, sondern hauptsächlich machst du sowas durch Fragebögen, wie ausgeschlafen sich Leute halt fühlen und so weiter.
Ja, und das ist dann immer schon gebiased.
Genau, du hast halt immer den Wahrnehmungsbias, sage ich mal, vom Individuum. Ich
würde das wahrscheinlich auch immer schlimmer quasi bewerten, als es eigentlich ist, weil mir das immer auf den Zeiger geht.
Genau, und das ist nämlich auch ganz interessant, weil man sagt normalerweise, Pi mal Daumen in Bezug auf Jetlag, dass du ungefähr einen Tag pro Stunde Zeitverschiebung brauchst. Was dann ja auch bedeuten würde, eigentlich bei der normalen Zeitumstellung, brauchst halt einen Tag. Und
ja, lustig. Also bei mir ist es Jetlag, egal wie schlimm der ist, ich brauche immer ungefähr eine Woche, bis ich den wieder...
Ja, aber zum Beispiel für die meisten Sachen haut das ja auch hin. Ich meine, nach Amerika sind ja immer so 6 bis 9 Stunden.
6, 7.
Dann passt es ja mit der Woche. Und auch Richtung, sag ich mal, Asien auch war ungefähr. Das, und halt in die andere Richtung. Nee, aber da hatte sich dann eben auch eine Forschung, ein Paper damit beschäftigt gehabt, wie es ist mit der Zeitumstellung. Und da war es auch so, dass viele Leute angegeben haben, dass sie wesentlich länger damit zu kämpfen haben, als normalerweise mit Jetlag. Und dass es irgendwie vollkommen unverhältnismäßig ist.
Das würde ich jetzt auch so unterschreiben.
Genau, man weiß aber auch eigentlich nicht, warum das eigentlich der Fall ist, weil es eigentlich gegen den Forschungsstand, sage ich mal zumindest, widerspricht.
Also habe ich einen an der Waffel.
Ja, nicht nur du, alle.
Psychosomatisch. Ja. Aber trotzdem würde ich deshalb den Euro in die Kaffeekasse schmeißen.
Mir geht auch einfach das Umgestelle auf den Keks.
Ja, einfach alleine der Sache. Und also, oh mein Gott. Ne? Jetzt ist vor allen Dingen wieder, mir ist das heute wieder aufgefallen, die Formel-1-Rennen sind jetzt alle eine Stunde
früher. Ja, ich hätte auch beinahe einen Start verpasst.
Oh, ist das eine nervige Kackscheiße. Ein ganzes Jahr gewöhnt sich dran, dass die um 3 anfangen. Gut, heute haben sie schon um 1 angefangen. Das ist alles mega weird. Aber ich brauche das nicht und offensichtlich bringt sie jetzt... Also wäre die Zahl größer gewesen, hätte man ja sagen können, ja, aber...
Na, aber ist die Frage ist dann halt auch, welche Zeit wollen wir behalten, ne? Sommer oder Winter?
Ja, GMT oder nicht? Greenwich Mean Time. Und dann machen wir immer ja, stellen wir uns da ja eine Stunde.
Plus.
Ist das Sommerzeit? Eine Stunde plus. Ist es Winterzeit dann?
Oh, das nee, Moment. Ist halt die
wir
Frage.
Haben jetzt eine Stunde zurückgestellt, weil die ganzen Formel 1-Rennen sind nämlich nach GMT gemittelt, weil ja das ja international ist. Das heißt, wenn wir jetzt dann eine Stunde verschoben haben, dann müsste ja die Sommerzeit die Standardzeit sein.
Ja.
Weil wir sind ja dann jetzt quasi 2 Stunden off und nicht nur eine.
Ja. Ich glaube, ich finde auch Sommerzeit finde ich aber generell auch besser, unabhängig davon.
Ich auch angenehmer, ja. Das auf jeden Fall. Ich mag es, wenn es abends länger hell ist. Morgens bin ich sowieso total knätschig.
Ja, und zumal zu der Zeit, wo ich aufstehe, ist es so oder so dunkel. Egal, ob es jetzt mit oder ohne Zeitumstellung ist.
Schlimm ist jetzt halt, wenn du jetzt aus dem Büro halt rausgehst. Ich habe so ein Fenster, ich gucke halt gegen eine Wand. Das heißt, ich sehe immer eh nur diffuses Licht. Aber wenn ich jetzt halt aus dem Büro rauskomme, ist es halt auch schon wieder dunkel.
Das fand ich auch immer furchtbar. So ätzend, als ich noch hier als Student, als hier OP-Assistent gearbeitet habe. Im OP hast du ja auch häufig keine Säle mit Fenstern oder so. Und das war dann auch, genau, und das war dann auch so, dass morgens im Dunkeln mit den Öffis hin in die Klinik rein, abends dann um 17 Uhr im Dunkeln wieder raus und nach Hause. Wirklich 0,0 Tageslicht gesehen.
Das hatte ich nämlich in Weißnach, in dem Winter nämlich auch. Mein Schreibtisch stand nämlich in so einem riesen Büroetage in der Mitte. Du hast da zwar so Lichttunnel dann in der Mitte, damit du auch Tageslicht, weil das ist ja auch in den Arbeitsplatzrichtlinien festgeschrieben, du hast quasi Tageslicht, aber das kriegst du nur diffus mit. Du siehst den ganzen Tag, habe ich da nicht nach draußen gesehen. Und du kannst, weißt du, gehst morgens hin im Dunkeln und abends gehst du raus und es liegen 30 cm Schnee oder sowas. Und ich, what happened?
Was ist hier passiert? Das war heute Morgen noch nicht so.
Ja. Ja. Wenn du halt den ganzen Tag nicht aus dem Büro kommst, meistens bist du ja dann schon mal tagsüber Mittagessen oder sowas, dass du da einmal am Tag rauskommst, zumindest in so einen kurzen Peil hast, aber ja.
Ja. Nee, aber Zeitumstellung nervt mich tatsächlich auch immer. Aber ich finde es auch immer wieder lustig, dass das so ein, also für ja doch die Mehrheit der Menschen so viel mehr Auswirkungen auf,
ja, aber offensichtlich
auf den Biorhythmus hat.
Ja, aber offensichtlich hat das ja auch tatsächlich ökonomische Konsequenzen.
Ja,
allerdings sind aber tatsächlich anstatt die Benefits noch größer als die negativen Auswirkungen. Obwohl es genug negative Auswirkungen gibt.
Und man muss
dazu
sagen, dass die Benefits, die sie da gemessen haben, ja nichts eigentlich mit dem ursprünglichen Grund zu tun hatte. Weshalb es eingeführt wurde.
Das ist eigentlich eher Zufall, oder dass das immer noch passt.
Das betrifft ja nicht mehr letztendlich die Sektoren, weshalb es eingeführt wurde, das Ganze. Ja. Gut, kommen wir zu meiner neu eingeführten Kategorie Causa Obscura, oder hast du noch irgendwas?
Ich habe gerade geguckt, die Sommerzeit ist damit gleich der Zeitzone der normalen gesetzlichen Zeit um eine Stunde von der Sonne. Ja, also eigentlich ist Winterzeit das Richtige. Und wir stellen im Sommer die eine nach vorne.
Okay. Ja gut, das ist...
Verrückt.
Ich will trotzdem lieber Sommerzeit haben. Das ändert nichts an meiner Meinung.
Ja, Zeitzonen machen ja auch nicht zwangsläufig irgendeinen Sinn. Die sind ja auch irgendwie vollkommen willkürlich festgelegt worden.
Das ist zum Teil wirklich lustig, wenn man auf so eine Karte guckt, wo dann irgendwie so Ausbuchtungen noch über zwei andere Zeitzonen raus hat, nur damit...
China hat eine Zeitzone.
Beispiel. Vollkommener Blödsinn, aber gut. Ja.
Ja.
Wenn wir das bestimmen dürften, würden wir alles besser machen.
Das ist ja sicher.
Also, Causa Obscura Fall. Der Fall psychogener Husten. Und zwar war das ein Fall mit einer jungen Patientin aus, ich weiß gar nicht, woher es ist, aber es war auf jeden Fall ein Fall von der Medizinischen Hochschule in Hannover. Ich weiß nicht, ob jetzt die Patientin auch da aus der Gegend kam. Auf jeden Fall war das eine junge Patientin, die chronischen Husten hatte, der absolut therapierefraktär war, also wo nichts geholfen hat. Am Anfang dachte man halt so, als sich das eingestellt hat, das kam mit der Pubertät, hat er sich eingestellt, dachte man irgendwie vielleicht eine Allergie. Hat man Allergietestungen gemacht, kam nichts bei raus. Dann dachte man, okay, vielleicht keine Allergie, sondern sonst irgendwie einfach Bronchospasmus, wo die Bronchien zu eng sind, halt ohne, dass es wirklich einen konkreten Auslöser gibt, hat man versucht, das mit eben entsprechenden Sprays oder Inhalativa zu therapieren, hat auch nichts wirklich gebracht. Alle Tests sonst, die Lungenkapazität, Atmung, sonst Leistungsfähigkeit, alles ohne Probleme. Wirklich komplett kerngesunder Lungenbefund. Wirklich.
Aber sie hustete halt.
Man wusste nicht, warum. Dann haben sie sich irgendwann sehr widerwillig dazu durchgerungen, als, sage ich mal, invasive Diagnostik eine Bronchoskopie zu machen. Also sprich, man guckt mal in die Lunge rein, ob man vielleicht irgendwas sieht.
Das hört sich auf
fürchterlich fies an. Hat man halt Ewigkeiten vor sich hergeschoben, weil es absolut eigentlich keinen Grund gibt, warum man diese...
eine gesunde Lunge da so einfach
genau, wenn alle anderen Untersuchungen halt unauffällig sind, warum man das dann machen sollte. Aber einfach aufgrund des Leidensdrucks und weil man es eben, ja, weil einem einfach die Optionen ausgegangen sind, hat man das dann gemacht. Und dabei hat man in der Bronchoskopie an sich wieder einfach eine komplett gesunde Lunge gesehen, oh Wunder. Aber was interessant war und was dann letztendlich auch zwar zu einer ja auch wieder extrem invasiven Diagnostik geführt hat, muss man sagen, die dann aber letztendlich zur Lösung des Problems geführt hat, aber was halt was letztendlich den entscheidenden Hinweis gegeben hat, war, dass die Patienten selbst also man wird für so eine Bronchoskopie nicht vollkommen in Narkose gelegt, aber kriegt eine sogenannte Analgosedierung, also halt ein starkes Schmerzmittel und so ein bisschen was zum Dösen einfach. Und selbst unter dieser Analgosedierung hat die Patientin gehustet. Und bei allen Formen, sage ich mal, von Husten, die es sonst gibt, wäre das nicht der Fall, weil du einfach durch diese Analgosedierung diese Reizweiterleitung, die zum Hustenreiz führst, mit ausschaltest.
Also musste das irgendwie ein Kopfproblem sein?
Nein.
Weil du
nicht Kopf, okay. Aber du bist auf dem, also du hast es richtig erkannt, dass es kein Lungenproblem ist. Und zwar war es nämlich so, dass man dann geguckt hat, also hat erstmal noch eine Bildgebung gemacht, die nicht eindeutig war, aber hinweisend. Und daraufhin hat man dann im Prinzip, das klingt jetzt sehr brutal, aber man hat dann einfach mal den Brustkorb aufgemacht, chirurgisch.
Einfach
mal. Genau, und einfach mal reingeguckt sozusagen. Und dabei kam eine sehr seltene Normvariante eines Gefäßes vor. Eine sogenannte Arteria lusoria nennt die sich. Und zwar, jetzt wird es schwierig, das Ganze, verbal zu beschreiben, die Anatomie, die generell schon sehr komplex ist, muss ich gestehen. Aber ich versuche es so zu beschreiben, dass du und hoffentlich auch die anderen Zuhörer es verstehen. Stell dir vor, die Aorta, die aus dem Herzen rausgeht, ne? Die macht ja einen Bogen. Einen sogenannten Aortenbogen, weil die Aorta, also der Ansatz von der Aorta geht halt, weil das Herz letztendlich aufrecht, sage ich mal, mehr oder weniger im Brustkorb drin steht und das Herz ja pumpen muss, geht die erstmal halt mehr oder weniger senkrecht raus, aber letztendlich soll das Blut ja hauptsächlich den unteren Teil des Körpers führen, deswegen macht die Aorta einen Bogen. Also sprich, aus der Aorta Aszendenz, das bedeutet aufsteigende Aorta, kommt der Aortenbogen in die Aorta Deszendenz, die absteigende Aorta nach unten und dann eben die absteigende Aorta versorgt dann den ganzen Rest des Körpers. Und aus diesem Aortenbogen, der sich da im Brustkorb bildet, gehen normalerweise die Gefäße einmal hoch zum Kopf ab, die beiden Halsschlagadern und die beiden Arteria subclavia nennen die sich, weil die unter dem Schlüsselbein, das Schlüsselbein nennt sich auf Clavicula und da das unter, also sub der Clavicula verläuft, subclavia, geht das dann weiter eben, ist das im Prinzip die Hauptarterie, die hauptsächlich die Arme versorgt, wo sich dann die verschiedenen restlichen Arterien daraus abzweigen. Und wie gesagt, normalerweise geht das dann rechts und links aus dem Aortenbogen eben den rechten und linken Arm logischerweise ab. Bei dieser Normvariante der Arteria lusoria gibt es keine Arteria subclavia für die rechte Seite, sondern eben diese Arteria lusoria. Und die geht nicht oben sozusagen am Scheitelpunkt oder neben dem Scheitelpunkt von dem Aortenbogen ab, sondern aus der Aorta Deszendenz. Also sprich, aus dem Teil, wo die Aorta im Prinzip schon am Absteigen ist, Richtung Unterkörper mehr oder weniger, geht dann die auf der Innenseite von der absteigenden Aorta ab und zieht dann hinter Speiseröhre und Luftröhre Richtung rechten Arm raus.
Das ist, hört sich irgendwie unpraktisch an.
Ist es auch, deswegen ist da normalerweise ja auch keine. Und das ist halt eine Normvariante, macht funktionell für die Blutversorgung keinen Unterschied. Aber dadurch, dass du...
Deshalb ist es wahrscheinlich auch nie aufgefallen.
Genau, und dadurch, dass du aber dann natürlich eine Arterie im sehr engen Brustraum hast, was hinter der Speiseröhre und Luftröhre lang geht, hast du natürlich auch durch das Pulsieren permanent eine mechanische Reizung der Nerven von eben der Speiseröhre und Luftröhre. Und diese permanente mechanische Reizung hat letztendlich zu diesem Hustenreiz bei ihr geführt. Und da hat man dann eben...
Und wie haben sie das behoben?
Indem man den Anschluss von der Arterie geändert hat.
Oh, da haben sie tatsächlich dran rumgebastelt. Wow.
Na, aber das war letztendlich...
Macht man das? Weil das ist ja, da musst du halten die dafür das Herz an dann und dann. Krass. Da ist ja dann.
Da gibt's ganz lustig gebogene Klemmen, wo du dann letztendlich auch einfach nur im Prinzip sozusagen den Ansatzpunkt von so einer Arterie abklemmen kannst. Dann strömt ja, aber das dann restliche ist ja quasi Blut vorbei.
Der ganze Arm nicht mehr Blut versorgt.
Aber so eine normale Extremität hat eine warme Ischämiezeit von ein paar Stunden.
Ach so, okay, dann hast du ja ein bisschen Zeit, um das umzuklemmen.
Das ist auch, wenn du zum Beispiel bei so verkalkten Arterien bei älteren Menschen oder...
Verkalkte?
bei älteren Menschen da irgendwelche Bypässe legst oder so, da klemmst du auch das komplette Bein zum Teil für eine Stunde oder so ab. Ich meine, natürlich ist es so, je kürzer, desto besser, aber besser, du kannst es problemlos für eine Stunde oder zwei auch abklemmen, ohne dass du irgendwelche Schäden hast.
Okay, dann fress ich so. Ja, lustig. Aber ich finde einfach gut, einfach mal unter die Motorhaube gucken. So ungefähr, ne? Wir haben jetzt alles ausprobiert, wir gucken jetzt einfach mal nach, ob da irgendwas ist.
Ja, ich fand das sehr interessant.
Wir gucken mal da rein.
Ich fand das sehr interessant, wie so ein, sag ich mal, fehlgewachsene Arterie zu so einer Symptomatik führen kann.
Ja, Props an die Ärzte, dass sie das so weit... Die hat einen an der Waffel. Ja. Ja, ulkig, aber dann löst das in Husten. Ja, das macht schon Sinn.
Und wie gesagt, da in diesem Blog, wo es diese ganzen Fälle gibt, gibt es ein paar so lustige Sachen. Und ich guck mal, wenn ich für jede Folge was finde, dann schön. Ansonsten vielleicht jede zweite oder so.
Das war auf jeden Fall
eine sehr nette Geschichte. Also ich hoffe, man konnte es sich ungefähr vorstellen, wenn man es jetzt nur gehört hat. Sonst kann man sich natürlich auch gerne einfach als Stütze irgendwie Aortenbogen googeln oder so.
Wir können das hier Ganze natürlich ein bisschen lustiger veranstalten. Ich kenne auch genug lustige, also so quasi so obskure Engineering-Geschichten. Aber die meisten würden wahrscheinlich dazu führen, dass niemand mehr in ein Auto oder in ein Flugzeug steigt. Oder in ein Schiff. Tja. Und ein Zug.
Also jegliche Form von Transportmittel.
Ja, also ja, darauf
wird es wahrscheinlich. Einfach in Noppenfolie einwickeln und nicht mehr aus dem Bett bewegen.
Ich hab's überhaupt. Also, ja, ist ja eh Lockdown. Ja, genau. Da müssen wir mal überlegen, ob wir da vielleicht das Konzept ein bisschen umstellen.
Gut, aber ich habe nichts mehr zu erzählen. Hast du noch irgendwas?
Nö. Das war jetzt eigentlich das mir jetzt eingefallen ist, weil das hörte sich eigentlich ganz interessant aus. Vielleicht dann können wir das Ganze ein bisschen, die Veranstaltung ein bisschen kürzer halten und mit ein bisschen leichterer Kost füllen. Ja,
das stimmt.
Können ja erstmal ausprobieren, ob das ankommt oder nicht.
Bei dem guten Feedback, was wir immer kriegen.
Ja, Wahnsinn.
Wir tüfteln einfach mal rum und gucken, was bei rauskommt.
Falls jemand eine Meinung hat, kann er die gerne sagen.
Genau. Ja gut, dann sind wir wieder am Ende unserer Folge angekommen, oder?
Ja, und ich wollte gerade sagen, und die Folge ist auch
zu Ende. Genau. Heute wieder mit einem geringfügiger Überlänge. Was hast du denn heute Schönes gelernt?
Was habe ich heute Schönes gelernt? Ich habe heute gelernt, dass in Florida Wrestling systemrelevant ist.
War klar,
das wundert eigentlich ja niemanden, ne? Dass Darmgewebe ganz toll ist und dass man damit jetzt Mäuse retten kann, weil wir das selber produzieren können. Das fand ich sehr witzig, sehr, sehr, sehr wichtig. Babys trinken sehr viel Mikroplastik, aber wir wissen nicht, was das heißt.
Ja, eigentlich gut zusammengefasst.
Ja. Und ich finde diese lustigen Medizingeschichten toll.
Ja, dann schaue ich mal, dass ich da noch ein paar finde. Ja, was ich gelernt habe, ist, dass wir vielleicht in ein paar Jahren uns nicht nur irgendwelche lustigen Plastik-Gadgets selber drucken können, sondern direkt auch unsere kleine Behausung.
Kleine Behausung, 80 Quadratmeter,
naja,
kleine
Behausung. Naja, für ein alleinstehendes Haus finde ich es jetzt schon nicht so groß, muss ich gestehen.
Das stimmt schon.
Aber ja, also ausreichend. Ja, ausreichend. Und ich habe gelernt, dass ich mit einer großzügigen Spende von 1 Euro mir diese lästige Zeitumstellung sparen könnte.
Das ist gut, dass du das mitnimmst.
Ja, es war doch...
Wenn du in Oberösterreich leben würdest.
Ja. Ja gut.
Dann bring uns raus, würde ich sagen.
Dann bringe ich uns raus und ja, also für die Leute, die sich das direkt nach dem Release anhören, wir sind gespannt, was die
Popcorn machen und den Abend
Popcorn
genießen.
Popcorn machen, eventuell schon mal den Atomschutzbunker entstauben. Wer weiß, was nach der Wahl so alles passiert.
Stimmt.
Ich bin mir sicher, wenn wir uns das nächste Mal hören, wird die Welt eine andere sein, fragt sich inwiefern.
Wenn wir uns das nächste Mal hören.
Ich hoffe ja mal, dass sie als erstes damit beschäftigt sind, sich gegenseitig zu killen und nicht erstmal uns.
Also meinst du, eine Folge kriegen wir auf jeden Fall?
Vielleicht sogar noch Jubiläumsfolge, aber mal gucken.
Stimmt, das Einjährige steht an.
Wir lassen uns überraschen, was da so kommt. Also... Ein frei erzählter Witz diesmal.
Ein Freilandwitz.
Ein Freiland. Oh, wie schön. Also, eine Maus spaziert über einen Bauernhof, erfreut sich ihres Lebens. Auf einmal guckt die Maus nach links, sieht die Katze. Katze guckt die Maus an, sieht die Maus. Die Maus sofort Panik, rennt weg, nimmt die Beine in die Hand und flüchtet in den nächstgelegenen Stall. Katze natürlich. Auch ganz flugs direkt hinter der Maus her. Maus kommt als erstes im Stall an, guckt sich um. In diesem Stall steht leider nur eine blöde Kuh und denkt sich Maus, naja gut, groß woanders kann ich mich jetzt nicht verstecken, renne ich einfach mal zu der Kuh hin. Rennt die Maus zur Kuh hin, stellt sich hinter die Hinterbeine und kauert sich da zusammen in der Hoffnung, dass die Katze die Maus nicht entdeckt. Die Kuh hat das Ganze mitbekommen, dass er dieses arme kleine Mäuschen reingerannt gekommen ist, ganz panisch, und denkt sich, Mensch, dieses Mäuschen ist bestimmt auf der Flucht und will sich verstecken. Aber nur hinter meinen Hinterläufen zu stehen, das bringt dem ja nichts. Ist zwar nicht ganz schön, aber ich habe keine andere Möglichkeit, der Maus zu helfen. Ich versuche es mal zu verstecken und gesagt, getan, setzt die Kuh einen riesengroßen Kuhhaufen auf diese Maus drauf, um sie zu verstecken. Die Katze kommt kurz darauf in den Stall rein, guckt sich um, sieht nur diese Kuh da stehen, geht ein bisschen näher ran, sieht diesen Kuhfladen, schleicht um diesen Kuhfladen drumherum, weiß nicht so recht, was sie da mit anstellen soll, beäugt das Ganze. Auf einmal sieht die Katze aus diesem Kuhfladen einen Mäuschenschwanz rausziehen. Katze, gescheit wie sie ist, sofort Tatze drauf, Maus rausgezogen, Maus verspeist, Maus ist tot. Was lernen wir aus dieser ganzen Geschichte? Erstens, nicht jeder, der dich anscheißt, will dir was Böses. Zweitens, nicht jeder, der dich aus der Scheiße rauszieht, ist dein Freund. Und drittens, wenn du richtig in der Scheiße sitzt, Schwanz einziehen.
Oh, ich fand das mit der dummen Kuh. Hast du am Anfang auch ein Bild von Tom und Jerry im Kopf
ja,
gehabt?
Ja, so ein bisschen, muss ich gestehen. Ja. Gut.
Tolles Gleichnis.
Ja, ne? Und ich finde auch eine schöne Lehre eigentlich für so einen doofen Witz.
Ja, toll. Ja, Maul halten, Korn
trinken. Ja, genau so ungefähr. Ja, das Wort zum Sonntag, beziehungsweise für all unsere Zuhörer zum Dienstag oder wann auch immer es gehört wird.
Nicht in der Scheiße sitzen.
Genau, ich hoffe, keiner von unseren Zuhörern sitzt so in der Scheiße wie diese arme kleine Maus. Dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder in alter Frische. Bis dahin, mach es gut. Ciao, ciao und bye, bye.
Tschüss.